Mark! Mark! Mark!
Ja!
Mann, was machst du da?
Mann, Alter, ey, was nervst du mich denn schon wieder?
Ich nerv, das Einzige, was dir nervt, ist dieses komische Geräusch.
Ja, guck dir das mal an, Alter.
Was ist das schon wieder?
Ja, das ist mein Motorrad.
Motorrad?
Ja.
Du und Motorrad?
Ja.
Du hast doch gar keinen Motorradführerschein.
Kann ich ja noch machen.
Ja, Marc, aber vielleicht erstmal mit dem Thema beschäftigen.
Ja, guck dir mal an, ich hab hier den Helm, top,
ja,
aerodynamisch,
das ist es, genau.
Meine
genau.
Lederkluft. Hier, guck mal, mit den Dingern
ja,
am Ellbogen und am Knie. Da war ich am Knie so ganz
langsam,
eng diese Kurve reinbretter und so.
Langsam, erstmal deine kurze Lederkluft da. Ich weiß nicht, ob die gut ist für das Motorradfahren. Und
ja,
zweitens,
das sind diese Plastikdinger.
Fang jetzt nicht wieder an.
In MotoGP, siehst du das, wenn die mit dem Plastikding Marc, so auf der Straße rum und so.
Marc, fang jetzt nicht wieder an. Das Beste vom Besten, bevor du überhaupt angefangen.
Ja, das Einzige ist...
Es geht beim Motorradfahren ums Gefühl und nicht nur darum, wieder die dickste Maschine
ja,
zu
haben. Ja, aber da, guck mal hier,
fang doch
da,
erst mal
da ist
damit,
so richtig hier ein Ferrari Marc, Rot, habe
ja,
ich mir gekauft.
Ferrari Rot. Fang doch erstmal damit an hier, dass
Vollverkleidung.
Dass du bis 125... Kannst du jetzt in der Führerschein eintragen lassen, 1B oder wie das heißt. Da kannst du schon mal langsam mit anfangen, ohne dass du einen Führerschein machen musst.
Also das
da kannst
ja
du
auch,
schon mal mit 125...
So eine Fehlinformation, da kriegen wir wieder ganz viele Zuschriften, nee, das reißt dann wieder... Du musst da Fahrstunden nehmen.
Marc, pass auf.
Du musst da Fahrstunden nehmen.
Ja, das glaube ich nicht.
Du musst da Fahrstunden nehmen, du hast noch keine Prüfung.
Komm,
da käme ich ein bisschen besser aus. Ich mache hier A.
Pass auf,
weil in meinem Alter, nee, mit meinem Führerschein,
alles,
da kann ich sofort Vollgas ja, geben,
Marc,
Alter.
Das dauert mir alles zu lange. Dreh du mal da an deinem komischen Motorrad noch ein bisschen rum.
Ja.
Und ich kümmere mich, dass wir jemanden haben, der dir mal dieses Gefühl Motorrad mitgibt und dir ein bisschen hilft. Ja.
Ich habe die richtige Maschine, ich habe die richtigen Klamotten, ich habe den geilsten
Helm.
Ja,
dreh auf.
Es geht richtig ab,
weg.
Alter.
Ja, mich nervt.
Hör mal nochmal, hör mal, ich reiß mal den Hahn auf. Ich reiß nochmal, hier, hör mal.
Herzlich willkommen bei Undercover, dem Infotainment-Podcast zu Themen rund um Printmagazine und deren Köpfe dahinter. An den Mikrofonen sitzen die ausgewiesenen Vertriebsexperten und selbsternannten Printliebhaber Marc-Oliver Bender und Carsten Reisner. Zusammen diskutieren sie kontrovers über Aktuelles aus der Welt der Medien. Immer wenn sie sich nicht einigen können, laden sie Experten zum Interview ein. Freut euch jetzt auf die neue Folge und begleitet uns hinter die Kulisse der Medienbranche. Am Ende gilt für beide immer, Print is not dead.
So Carsten, wir sind da.
Wir sind angekommen.
Das fühlt sich sehr vertraut hier in diesem Studio.
Ja, das stimmt. Du kannst ja mal sagen, wo wir sind.
Wir sind bei der Motorpresse.
Ja.
Und wir waren hier schon mal mit Michael Pfeiffer, dem Chefredakteur von Automotor und Sport.
Mhm.
Und dürfen jetzt ein zweites Mal zu Gast sein. Heute ja auch wieder mit Bild. Fühlst du dich ein bisschen nervöser wegen der Kamera?
Nee, überhaupt gar nicht. Das
ist ein alter.
Der Kollege Moritz hat das eben schon darauf hingewiesen, mit den Kameras nicht reinschauen. Mir ist es gar nicht aufgefallen, dass die an sind.
Ja.
Du bist da ja ein bisschen.
Ja, du bist halt
du bist ein bisschen. Du willst ja? mehr in die Kamera.
Als Otto Walkes groß geworden.
Ja, aber. Genau.
Ja. Also, wir sind heute hier bei der Zeitschrift Motorrad. Und für uns ist es eine besondere Ehre, weil Fabian Dresler, der Chefredakteur, seit Januar 26, glaube ich, offiziell, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja. Ist korrekt, ja.
Ja, genau.
Guten Tag. Ihr seht beide wundervoll aus.
Ja, danke schön. Mit 33, ja. Also, Wahnsinnskarriere. Und der Fabian wird uns heute ganz viele Fragen rund um das Motorradfahren beantworten.
Das wird super, das wird
und
spannend.
Ich bin tatsächlich sehr gespannt, weil du hast dich ja über mein Motorrad sehr lustig gemacht im Vorspann.
Nee, das ist ich jetzt doch. Falsch. Nee, ich habe mich nicht über dein Motorrad lustig gemacht. Ich habe mich nur wieder über deine Art und Weise lustig gemacht, dass du schon wieder, du rennst schon wieder ins Ziel, obwohl du noch gar nicht am Start gestanden bist.
Wieso, wo willst du das denn?
Du kaufst dir Motorrad, gleich? Hast noch gar keinen Führerschein.
Ja.
Und ich bin tatsächlich froh, dass du noch keinen Führerschein hattest, weil wir dann nicht in die Versuchung gekommen sind, mit dem Motorrad hierher zu fahren, sondern ganz gemütlich mit dem Auto und ich musste mich nicht bei dir auf deinen... Wie nennt sich das? Sozius setzen?
Ja, Sozius setzen, ja. Das ist schon, ja.
Siehst du, ich bin nämlich voll drin.
Ich hätte das gern gesehen, muss ich sagen.
Ja, das glaube ich.
Sehr, sehr lustig wahrscheinlich. Ja, also wir lassen uns heute beraten.
Ja.
Und ich würde sagen, der Podcast bietet auch für Einsteiger ein paar spannende Fragen. Also was brauche ich? Und wie gesagt, Fabian, erstmal, wir sagen herzlich willkommen, obwohl wir hier zu Gast sind, aber herzlich willkommen in unserem Podcast. Wir freuen
Vielen
uns
Dank.
Sehr, dass du die Zeit nimmst.
Es ist mir eine Ehre.
Ja, schön. Das freut uns sehr. Und bevor wir anfangen und diese ganze Thematik einsteigen, für den unwahrscheinlichen Fall, dass sich jemand noch nicht kennt, magst du dich ein bisschen vorstellen?
Ja, ich glaube, der Fall ist sogar eher wahrscheinlich, dass man mich nicht kennt. Das ist ja nicht so, als wäre ich jetzt irgendwie super bekannt. Nein, ich bin Fabian, 33, hast du gesagt. Ich bin seit dem 1.1. Chefredakteur von Motorrad, also von der Motorradgruppe hier bei der Motorpresse. Das umfasst nicht nur die Zeitschrift Motorrad, sondern natürlich noch mehr Zeitschriften. Also wir haben eine Sportmotorradzeitschrift PS, wir haben Motorrad Classic, wir haben Ride für die Reisenden auf dem Motorrad. Und das freut mich sehr, dass ich diese Aufgabe jetzt übernehmen darf. Vorher bin ich gekommen aus dem Bereich Test und Technik bei Motorrad. Also ich war und sehe mich eigentlich immer noch so Motorradtester, Testredakteur und habe das begonnen im Jahr 2018. Ende 2018 habe ich nach dem Studium ganz klassisch als Volontär angefangen bei der Zeitschrift. Kam vorher während des Studiums ein bisschen von der Tageszeitung. Und habe mich dann so durchgearbeitet, durchgewurstelt, bin irgendwann im Test- und Technikbereich gelandet, wo ich sehr glücklich war. Und jetzt habe ich diese sehr schöne Aufgabe bekommen, Anfang diesen Jahres.
Stark. Jetzt direkt die Frage dazu. Du wirst wahrscheinlich nicht durch die Zeitschrift Motorrad zum Motorradfahren gekommen sein. Sag uns mal.
Andersrum eher.
Genau, ja. Eher andersrum. Wie war da dein erstes Mal, so wie das viele von uns kennen, mit dem Moped früher oder dann tatsächlich mal mitgefahren auf einem Motorrad und Geschwindigkeit genossen und sofort angefixt?
Ja, ist so ein bisschen beides. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich aus einer Motorradfamilie komme, aber es sind schon alle Motorrad gefahren und vor allem mein Stiefpapa war da so eine prägende Figur für mich. Also der hatte früher so eine alte Suzuki GSX-R 1100. Da hat er viel dran rumgeschraubt, ist auch viel damit gefahren und da durfte ich immer mal mitfahren. Und das waren für mich natürlich die großen Highlights. Und habe dann ewig darauf warten müssen, bis ich dann selber auch auf ein motorisiertes Zweirad durfte. Das hat dann zum Glück aber mit 15 begonnen, mit einer klassischen Mofa, einer Hercules Prima 5. Die fand ich damals gar nicht cool, weil das war die Rollerzeit und alle meine Kumpels hatten Roller und das war natürlich viel cooler. Aber ich hatte meine Mofa und das war eine Zweigang-Mofa, damit bin ich immerhin unseren Berg, den steilen Berg nach Hause nach der Schule. Und ja, da hat mein Stiefpapa mir natürlich ein bisschen geholfen, dass das Mofa ein bisschen schneller läuft. Und das so wurde ich da herangeführt. Und dann kam der normale Motorradführerschein mit 18. Da war damals noch derjenige, heute darf man ja 48 PS fahren, wenn man den Schein macht. Ich durfte damals nur 34 PS fahren, musste dafür keine zweite Prüfung machen nach 2 Jahren und habe dann meiner Mama ihr Motorrad abgekauft und habe das dann eine Weile lang gefahren. Genau, so ging es los.
Also Stiefvater Motorrad, Mama auch Motorrad?
Ja.
Zu dem Thema Mütter und Motorradfahren kommen wir nachher auch noch. Aber vielleicht vorab, was bist du für ein Motorradtyp?
Ja, ich bin auf jeden Fall der, ich würde jetzt sagen, Sportfahrer.
Okay.
Ich bin grundsätzlich, suche ich immer den sportlichen Zugang zum Motorradfahren. Also es geht jetzt gar nicht darum, irgendwie auf der Straße unverantwortlich und superschnell unterwegs zu sein, sondern so Motorradfahren ganzheitlich betrachtet, einfach mit sportlichem Anspruch, also auch auf abgesperrter Strecke im Offroad-Bereich. Also ich suche die sportliche Herausforderung daran und das macht mir viel Spaß.
Gibt es denn neben dem Motorradfahren und neben dem Schreiben für Motorrad noch Zeit für andere Hobbys?
Wenig. Man sagt ja immer, wenn man das Hobby zum Beruf macht, hat man ein Hobby weniger. Mhm. Das ist beim Motorradfahren bei mir gar nicht so gewesen, sondern es hat einfach dann wirklich alles eingenommen. Also ich beschäftige mich ja glücklicherweise 8 Stunden, oft mehr am Tag, Motorrädern beruflich. Und das ändert aber gar nichts daran, dass, wenn ich nach Hause komme, das Motorradfahren und Motorräder an sich immer noch eine große Rolle spielen. Habe das große Glück, dass meine Frau auch Motorrad fährt und ich viel mit ihr zusammen machen kann. Und ja, es ist einfach super. Und deswegen hat das in Summe dann alle anderen Hobbys, die mal irgendwie vorhanden waren, jetzt nicht verdrängt, aber in den Hintergrund geschoben, würde ich jetzt mal sagen. Es ist nicht so, als wäre für nichts mehr Platz, aber es nimmt schon einen großen Raum ein. Was man aber sagen muss, wenn ich jetzt, ich beschäftige mich ja beruflich viel mit Motorrädern, ist es jetzt nicht so, als würde ich dann privat noch große Touren fahren oder sowas. Da genieße ich dann auch eher vielleicht mal die Ruhe.
Das ist ja immer so eine Schwierigkeit. Das hatten wir in einem anderen Podcast auch schon mal oder ich habe das auch in einem Freundeskreis. Die Angst, wenn man das Hobby zum Beruf macht, dass man dann irgendwann, wie du gesagt hast, das Hobby verliert und dann irgendwann tatsächlich im Privaten dann das gar nicht mehr so unbedingt um sich haben will. Das ist Gott sei Dank bei dir nicht eingetreten.
Nee, das ist nicht eingetreten. Ich habe auch, das Motorradfahren ist ja so eine, ich finde, eine krass verbindende Tätigkeit. Ja. Also wenn man Motorradfahrer unter sich trifft, das ist so ein bisschen wie, wenn man die gleiche Sportart macht. Man hat immer direkt ein Thema. Mhm. Und so habe ich natürlich auch hier auf der Arbeit in der Redaktion einfach viele Freunde gefunden, weil Motorradfahrer sind einfach, uns verbindet alle etwas. So jeden Motorradfahrer verbindet etwas mit jedem anderen Motorradfahrer. Und dadurch ist diese Community einfach riesengroß. Und ich bin so in dieser Community drin, dass es mir Spaß macht, mich einfach damit so viel zu beschäftigen.
Cool.
Wir haben ja vorhin schon gesagt, Fabian 33 und du hast ja gesagt, ist ja nicht nur Motorrad, sondern ist ja eine ganze Gruppe. ja. dann Chefredakteur zu werden, in, finde ich, in so jungen Jahren, ja, wie fühlt sich das für einen selbst erstmal an? Wenn, wenn man diese Nachricht so bekommt, du Mensch, wir haben dich im Auge und der Herr Seitz, der langjähriger Chefredakteur eben war und auch erfahrener Chefredakteur und ja. du bist in dem Hause quasi hier bei der Motorpresse sozialisiert, wenn man das so sagen darf und dann kommt jemand und sagt, Mensch, wir können uns was vorstellen, wie siehst du das, wie fühlt sich das für dich an?
Das fühlt sich wichtig an. Das war so mein erster Gedanke. Ja, man muss sagen, es ist natürlich eine große Ehre, dass man für sowas dann auch jetzt in diesem Alter, ich würde mich jetzt nicht als super jung bezeichnen, aber in diesem Alter für so eine Aufgabe ins Visier genommen zu werden, ist schon eine Ehre für mich auf jeden Fall. Das ja. sehe ich zu 100% so. Es war am Anfang auch ein bisschen unwirklich, weil man so denkt, ja gut, jetzt, ich war dann 7 Jahre ungefähr vorher in dem Unternehmen vom Volontär zum Redakteur. Und dieser Sprung jetzt in die Chefredaktion ist natürlich dann ein wirklich großer und deswegen fühlt sich das für mich jetzt inzwischen nicht mehr unwirklich an, aber immer noch sehr, sehr wichtig und ich habe da, werde mir dieser Verantwortung selber, glaube ich, immer noch immer mehr bewusst und da hängt natürlich ganz viel jetzt auch dran.
Darauf zielte die Frage auch so ein bisschen ab, also jetzt kriege ich gleich wieder Gelächter von Herrn Reisner.
Ganz und gar nicht.
Also von meiner Art bin ich ja auch klassischer Pressevertriebler. Und als ich damals die Anfrage bekommen habe, ob ich der Chefredakteur der Connect werden möchte.
Ah, das Thema, ja, da könnte vielleicht was kommen.
Könnte was kommen, bin ich mir relativ sicher. Ja, war das erstmal, da war ich ja noch nicht mal Journalist, ja, sondern und trotzdem war das sehr reizvoll, weil für mich das Thema Smart Home, Connectivity, alles Smartphones war immer super interessant und dann diese Chance zu bekommen und ich habe das ja auch dann 3 Jahre gemacht. Diese Verantwortung, die sich dann damit verbindet, war eine ganz tolle, spannende Zeit für mich. Aber ich finde, wenn man dieses Thema einfach lebt, muss man gar keine Angst vor dem haben, was kommt. Das war so meine Erfahrung irgendwie.
Aber war das bei dir auch so, wie Marc beschreibt? Also wie lange war für dich so dann auch so ein Entscheidungsprozess, zu sagen, oh, ich weiß nicht, ob ich mir das zutraue?
Ja, man hat mir jetzt ganz offen gesprochen gar nicht unbedingt Zeit gegeben, dass mich da irgendwie hätte entgegenscheiden
können. Okay. Das ist ja vielleicht auch eine ganz gute Strategie, ne?
Ja. Also mein Entscheidungsprozess war ein Abend, glaube ich. So. Okay. Das ist so, komm mal morgen vorbei und dann lass mal sprechen. So. Das, also wie du schon sagst, Marc, diese Verantwortung ist schon irgendwie was Besonderes. So. Mhm. Und ich will jetzt nicht sagen, man muss damit fertig werden, aber man muss natürlich schon irgendwie anders denken, weil das Leben dreht sich nicht mehr darum, die beste Geschichte zu machen oder das coolste Thema zu bearbeiten und am Ende das Beste rauszuholen, sondern es bewegt sich halt eine Ebene oben drüber. Ne? Mhm. Also es geht darum, das Gesamtkonstrukt im Blick zu haben, gute Komposition von Themen zu finden und am Ende auch den Job so zu machen, dass alle, die an diesem Thema mitarbeiten, zufrieden sind. Mhm. Und man hat jetzt genau eben diese Verantwortung und das ist eigentlich, glaube ich, der größte Schritt persönlich jetzt für mich, eben diesen vom Kollegen zum Vorgesetzten sagt man ja immer, das klingt so ein bisschen ja, plakativ.
Ich würde das viel positiver formulieren. Du bist noch mehr jetzt Repräsentant der Marke geworden. Ne? Also das heißt ja vermutlich auch deine Aufgaben sind vielschichtiger geworden. Wie du schon gesagt hast, nicht nur die Geschichte, sondern am Ende geht es natürlich auch, die Marke zu vertreten, sowohl Richtung Industrie und am Ende natürlich auch Richtung Partner, ja, jeglicher Couleur und deswegen, also ich fand, das war eine unheimlich spannende und bereichernde Zeit und inspirierend.
Total, und was man auch natürlich sagen muss, man bewegt sich dann auch so in repräsentativ natürlich auch auf einer anderen Ebene, also ist natürlich viel interessanter, du hast gesagt, Richtung Industrie, die Marke repräsentieren, das ist für mich toll zu erleben, welches Standing die Marke Motorrad bei der Industrie, bei der Motorradindustrie grundsätzlich hat. Und das ist für mich eine ganz tolle Erfahrung, das so mitnehmen zu dürfen. Und natürlich spricht man dann auch wirklich mit den wichtigen Menschen, spricht auch über wirklich wichtige Themen, die auch dann ja politisch relevant sein können. Das allein auf dieser Ebene sich unterhalten zu können, ist total spannend und cool.
Also vor allen Dingen auch, wenn ich da, Entschuldigung, Carsten, meine, welchen Zugang man über die Marke zu Personen bekommt. Ja. Das ist ja das so Spannende. Also dass man wirklich, das war für mich immer diese Spannende, dass du plötzlich mit den Machern, Entwicklern und so weiter sprechen kannst auf einer ganz anderen Ebene. Und wenn du für dieses Thema halt brennst, ist es ja mega spannend. Ja.
Total, ja.
Aber wie sind da so Direktionen gewesen? Wenn du sagst, du bist jetzt dann plötzlich auch auf einer ganz anderen Bühne unterwegs, mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen zusammen, die du ja vorher so nicht kennst, da war dann der Jochen Seitz unterwegs. Wie sind so die Reaktionen auch deiner Person gegenüber, vielleicht auch intern hier im Haus und auch dann auf so einer größeren Bühne? Hast du das gespürt irgendwie, dass man sich dann erstmal wieder beweisen muss oder ist dann die Marke Motorrad dann auch so ein Türöffner, dass es einem leichter macht?
Also ganz persönlich fühlt man sich natürlich so, als müsste man sich jetzt nochmal beweisen und nochmal einfach zeigen. Und ich glaube, grundsätzlich ist es auch so, also wenn man jetzt mit hier Entscheidern spricht, die scannen natürlich auch die Person, die da jetzt erstmal wieder vor einem sitzt. Und das ist eine persönliche Herausforderung, die echt cool ist. Aber das ist natürlich auch sowas, wo man ab und an denkt, das ist jetzt schon ein gewisser Druck einfach vorhanden in so ganz normalen Gesprächen, die auf einer anderen Ebene vielleicht total normal gewesen wären. Trotzdem wird das Ganze sehr positiv aufgenommen. Also wie gesagt, die Marke Motorrad hat ein gutes Standing, deswegen wird man grundsätzlich erstmal sehr ernst genommen. Das finde ich sehr angenehm. Das ist echt cool. Und intern muss ich sagen, war es auch so. Also ich habe es gerade schon gesagt, die Motorrad-Redaktion ist ja, das sind alles begeisterte Leute, die begeistert an diesem Thema arbeiten. Ja. Und das Thema Missgunst oder sowas hat da jetzt keine Rolle gespielt. Wir haben inzwischen, ich würde jetzt nicht sagen ein junges Team, aber ein sehr ausgeglichenes Team, was die Altersstruktur angeht. Ja. Und natürlich gibt es ein paar junge Leute, die sagen, cool, jetzt ist es, haben wir so eine Art Generationenwechsel, jetzt geht's vorwärts, jetzt ist jemand aus unserer Generation auch am Ruder und jetzt können wir wirklich irgendwie so ja, mehr verändern vielleicht als vorher. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir die Älteren haben, die natürlich ein unfassbares Fachwissen bei uns in der Redaktion haben, die ganz wichtige Stützen sind und die, ja, das Schöne ist, sie sehen es auch so, also sie freuen sich auch darüber, wenn Dinge verändert werden, wenn es vorangeht und grundsätzlich wurde es von allen Seiten positiv aufgenommen, ja, muss ich sagen, das freut mich auch sehr.
Das ist echt schön. Hast du selber Sorge, dass du, du hast ja gesagt, du hast viel im Testbereich gearbeitet vorher, ein bisschen Sorge, dass du mehr oder weniger das machen kannst, also sag mal, dass du dir nur noch in der Freizeit deine Finger schmutzig machst am Motorrad selbst und nicht mehr im Job, merkst du das schon? Gut, jetzt bist du relativ früh dran oder die Frage ist vielleicht auch ein bisschen früh, aber spielt das im Kopf eine Rolle für dich, dass du sagst, oh, jetzt hätte ich eigentlich Bock, unten bei den Jungs das Ding zu schrauben oder zu testen und auseinanderzunehmen?
Ja, die Frage ist gar nicht zu früh, das merke ich schon deutlich jetzt so, ja. Also klar, die Aufgaben sind andere und da kommt halt ganz viel Administratives und so weiter auch mit dazu und das sind ja auch alles jetzt, viele Aufgaben davon sind jetzt nicht die, wo man sagt, das ist eine schöne Aufgabe, sondern das ist dann teilweise auch einfach wirklich trockenes Zeug. Und persönlich habe ich die Sorge schon gehabt, dass ich da weniger im Feld unterwegs sein kann, was ja auch der Fall sein wird. Auf der anderen Seite bin ich jetzt auch ja niemand, der sich irgendwie an den Stuhl kettet. Deswegen, sage ich mal so, sorge ich da selber dafür, dass ich schon auch noch Sachen übernehme und versuche eben am Thema dran zu bleiben. Ich glaube auch, dass das grundsätzlich auch in dieser Position wichtig ist, dass man eben im Thema so drin bleibt, in dem Sinn, dass man auch die neuen Motorräder fährt. Vielleicht schreibt man den Test dann nicht mehr, weil die Zeit dafür nicht da ist. Das macht dann ein Redakteur, dessen Job das ist. Aber es ist mir wichtig, da dran zu bleiben. Und ich glaube auch, das ist wichtig, um langfristig dann auch einfach diese Glaubwürdigkeit zu behalten. Deswegen muss ich gucken, wo ich diesen Raum schaffen kann. Ja. Aber ich werde ihn schaffen.
So. Ja gut, dann sind wir doch eigentlich schon drin in einem Thema, das wir besprechen wollen. Marc? Oder? Guckst mich ein bisschen müde an gerade?
Klar, sonst große Augen, jetzt sind es müde Augen. Das ist immer das Gleiche.
Nee, also das passt jetzt ganz gut, weil du sprichst ja schon so ein bisschen über die Arbeit hier im Haus. Wir sind bei der Motorrad, Europas größtes Magazin im Bereich Motorrad. Ja. Nimm uns da mal mit, als wir mit Michael Pfeiffer über die Automotorsport gesprochen haben, haben wir das auch getan und ich fand es sehr spannend. Ich glaube, es ist auch für unsere Hörerinnen und Hörer sehr spannend, mal so einen Alltag mitzuerleben. Also wie müssen wir uns das vorstellen, was passiert bei euch? Ihr fahrt ja nicht irgendwie, oder du sitzt jetzt auch nicht in Lederkluft vor uns und bist gerade vom Motorrad gestiegen.
Korrekt.
Nimm uns da mal mit, wie sieht das aus?
Ja, also wir haben grundsätzlich, ist unsere Redaktion aufgeteilt in verschiedene Ressorts. Das Ressort, wo ich herkomme, ist das Test- und Technik-Ressort. Mhm. Das heißt, das Ressort beschäftigt sich mit ganzen Motorrädern und Fahrdynamik-Tests dieser Motorräder. Wir haben das auch noch, wir haben noch weitere Ressorts, das Reiseressort. Da geht es darum, unterwegs zu sein, Reisegeschichten zu machen, beziehungsweise auch Reisegeschichten. Es gibt ja viele Reiseautoren, das sind dann auch teilweise eher Schreibtischtätigkeiten, diese Geschichten eben dann aufzubereiten für ein schönes Magazin. Wir haben das Service-Ressort, die beschäftigen sich mit allem, was keine ganzen Motorräder sind, also Bekleidung, Helme, Zubehör von Motorrädern. Und wir haben noch das Magazin-Ressort, da geht es so um Szene und natürlich beschäftigen wir uns auch mit News, Business, Politik. So ist das Ganze aufgeteilt und ich würde sagen, jedes Ressort hat so ein bisschen seinen eigenen Alltag. Im Testressort ist es so, es klingt jetzt toll, Motorradtester, man ist nur auf dem Motorrad unterwegs, ist am Ende nicht ganz so. Also ich würde sagen, die Zeit auf dem Motorrad, das sind vielleicht so 10% der Arbeitszeit, 10 bis 15%. weil die Art, wie wir arbeiten, natürlich viel auch Datenerhebung und Auswertung und sowas erfordert. Also wenn man jetzt sagt, wir machen meinetwegen einen Vergleichstest von 4 Motorrädern, dann besorgen wir über die Importeure diese Motorräder. Dann müssen wir natürlich erstmal dafür sorgen, dass die vermessen werden, gewogen werden, alle Daten wirklich sauber erhoben werden. Da sind wir weltweit die einzigen, die das wirklich noch selber so erfassen. Und diese Daten können wir auch in die ganze Welt eben dann verkaufen, weil ansonsten orientieren sich im Grunde alle an Herstellerdaten. Wenn der Hersteller sagt, das Motorrad wiegt 190 Kilo, dann glaubt man ihm das grundsätzlich erstmal. Wir messen dann halt immer noch mal nach und man kann nicht immer glauben.
Ja, so. Ist das so?
Ja, es gibt ja auch, es gibt immer Schlupflöcher. Also man sagt ja immer, es gibt Leergewicht. Mhm. Ein Leergewicht heißt, das Motorrad ist nicht getankt, aber die Betriebsflüssigkeiten sind drin, also Öl und Bremsflüssigkeit und so weiter. Dann gibt es noch ein Trockengewicht. Das kann man jetzt auch so interpretieren, dass es das gleiche ist. Man könnte aber theoretisch auch alle Flüssigkeiten rauslassen. Und dann gibt es das vollgetankte Gewicht, was mit allen Flüssigkeiten und 90% gefülltem Tank erhoben werden muss nach Norm für die Homologation.
Wahnsinn.
Und da geben Hersteller natürlich immer ganz gerne die Gewichte an, die ihnen gerade so in den Kram passen. Mhm. Wenn das Motorrad jetzt einen riesengroßen Tank hat, dann ist es natürlich klug, ein Trockengewicht anzugeben, weil dann hat man das schon mal raus.
Ja.
Und wir messen einfach jedes Motorrad mit randvollem Tank und haben dafür eine geeichte Waage, messen Vorderrad, Hinterradlast, können dann Gewichtsverteilung und sowas messen. Das ist ein Teil. Der zweite Teil ist sind die Leistungsmessungen. Man verlässt sich natürlich auch darauf, wenn ein Hersteller sagt, das Motorrad hat 120 PS.
Mhm.
Machen wir auch nicht. Und da gibt es natürlich immer Serienstreuungen. Das bewegt sich so in kleinen Rahmen. Also früher wurde viel mit den Leistungsdaten rumgespielt. Das hat dann nicht so richtig gestimmt. Das ist heute weniger der Fall. Aber über unsere Leistungskurven können wir natürlich so Motorcharakteristiken und sowas ganz gut abbilden. Und machen auch Gangdiagramme, gucken Übersetzungen an und können daraus dann auch ableiten, warum sich Fahrgefühle so einstellen, wie sie es dann am Ende tun. Das ist so der erste Schritt von einem Test. Dann messen wir natürlich Sitzhöhe, Lenkerhöhe, Lenkerbreite, das ganze Zeug. Und dann müssen wir die Motorräder irgendwann natürlich auch fotografieren, dynamisch fotografieren. Das heißt, es gibt dann Fotoproduktion. Wir haben professionelle Fotografen, mit denen wir dann auf bestimmten Strecken, die dafür geeignet sind, je nachdem, was für ein Motorrad, um was für eine Motorradkategorie es sich handelt. Also ja, Supersportler macht man auf der Rennstrecke, wenn es geht.
Mhm.
Enduros macht man im Dreck und ja, Tourenmotorräder macht man auf der Straße. So jetzt ganz plakativ gesprochen, ganz oberflächlich. Dann machen wir dann eine schöne Fotoproduktion, das dauert meistens so ungefähr einen Tag. Und dann geht es an das fahrdynamische Testen, also Fahrleistungen eben heißt dann, wir machen Beschleunigungsmessungen selber, wir machen Durchzugsmessungen selber. Durchzugsmessungen heißt im sechsten Gang beschleunigen eigentlich. Also da haben wir dann Messintervalle von 50 bis 100 km/h, 100 bis 150 km/h und je nachdem, ob das Motorrad das noch schafft, 150 bis 200 erheben wir auch manchmal. Den Topspeed messen wir inzwischen nicht mehr, weil er eigentlich nicht mehr wirklich relevant ist. Aber diese Durchzugsmessungen im sechsten Gang sind natürlich auch dafür relevant, was für eine Charakteristik der Motor am Ende hat. Und da spielen dann auch ganz viele Faktoren rein, wie zum Beispiel Gewicht, wie Aerodynamik, wie Übersetzung von dem Motorrad und eben auch, was für ein Motorenkonzept ist. Ist es ein Zweizylinder, der eher untenrum mehr Drehmoment hat, oder ist es ein Vierzylinder, der eher oben raus seine Leistung entfaltet? Das sind so Sachen, die dann natürlich auch gemessen werden müssen. Und dann gibt es eine ganz simple Testfahrt, die anfängt mit einer Verbrauchsfahrt. Das heißt, wir haben eine Teststrecke, Verbrauchsstrecke, die wir immer fahren. Die ist ein bisschen über 100 Kilometer lang.
Mhm.
Die wird immer mit dem gleichen Tempo gefahren. Je nachdem, wie viele Motorräder es sind, nach ein paar Kilometern werden die Motorräder getauscht. Also ein anderer Fahrer kommt auf das Motorrad, damit am Ende jedes Motorrad mit jedem Fahrer mal ist, damit man so eine gleiche Basis hat.
Mhm.
Da werden dann die realen Verbrauchswerte ermittelt. Und dann geht es an die Subjektiv-Testfahrt, also noch daran zu sagen, wie fährt das Motorrad denn eigentlich? Also wie ist das Lenkverhalten von dem Motorrad? Stellt es sich auf, wenn man in der Kurve bremst? Wie gut funktioniert die Bremse? Wie handlich ist es? Wie ist das Lenkverhalten an sich? Wie stabil fühlt sich in Schräglage an? Hat man einen Kippmoment? Da haben wir dann ziemlich viele Kriterien, die man da bewerten muss. Wir haben dafür einmal unsere natürlich erfahrenen Testredakteure und eine Testabteilung, also zwei Jungs sind es bei uns, die erheben die ganzen Daten. Also sie sind für die Datenbank verantwortlich, machen diese ganzen Fahrleistungsmessungen und sind dann auch bei den Tests immer dabei, damit wir diese Kriterien immer auf gleicher Basis eben bewerten können. Und dann gibt es eine 1000-Punkte-Wertung, heißt es bei uns, wo alle Eigenschaften von einem Motorrad abgebildet werden. Und jedes Motorrad bekommt dann Punkte, also von Handlichkeit über Bremsperformance bis hin zu Funktionsweise der Assistenzsysteme, Motorcharakteristik, aber auch Kosten spielen dann eine Rolle. Also wie lang sind die Inspektionsintervalle, ja. Anschaffungskosten, Nebenkosten und so weiter. Und dann gibt es diese 1000-Punkte-Wertung und in diese 1000-Punkte-Wertung kann man jedes Motorrad einsortieren. Und dann kann man anhand dieser 1000-Punkte-Wertung eben einmal schauen, welches Motorrad ist overall vielleicht das Beste. Aber natürlich hinkt der Vergleich, wenn man jetzt ein Sportmotorrad mit einem Tourenmotorrad vergleicht, dann haben die vielleicht am Ende ungefähr gleich viele Punkte, aber in ganz anderen Kategorien.
Ja, ja.
So, und deswegen ist diese 1000-Punkte-Wertung so die eine Basis, wo man sagt, da kann man jedes Motorrad einsortieren. Wenn man dann diese, sorry,
ich wollte nicht. Nee, ich wollte nur, ich bin einfach begeistert, mit wie viel Leidenschaft du das erzählst und das zeigt mal wieder, wie viel, nicht nur wie viel Leidenschaft, sondern auch wie viel Arbeit und Know-how in der Produktion so eines Magazines auch
steckt. Ja, das ist schon ein schöner Beweis für seriöses Testen.
Ja, ja, also genau.
Gerade dieses Thema, wir hatten das damals mit Michael, ja auch dieses Influencer versus seriöse Testzeitschrift, eine Reproduzierbarkeit von Ergebnissen, das war ja auch für die Connect ja immer wichtig, du schickst die Maschine aufgrund des Rasters und der feinen Abstufung halt immer wieder dadurch und hast immer wieder das gleiche Ergebnis. Ne? Und ich finde, das macht das aus und wir haben beide wahrscheinlich deswegen so gebannt zugehört, weil es einfach schön ist und auch mal den Menschen einen Einblick gibt, wie seriös und mit wie viel auch Intelligenz getestet wird, damit man am Ende nicht enttäuscht ist, wenn man das Produkt sich dann kauft und zu Hause stehen hat. Ne? Also ich finde das mega.
Ja, ich finde es auch stark. Eine Nachfrage, die mir auf der Zunge brennt oder man sagt unter den Nägeln brennt. Du hast gesagt, Top Speed ist nicht mehr so ein Referenzpunkt, der unbedingt irgendwie von Belang ist.
Ja.
Warum ist es so? Ich kann mich noch damals erinnern, so das erste Mal, als ich das Wort Hayabusa hörte. Das war glaube ich die erste, die über 300 ging oder 300, ich weiß es nicht genau. Deswegen, warum spielt das nicht mehr so die Rolle?
Ja, damals kam ja mit der Hayabusa, kam ja diese ganze Diskussion eigentlich auf. Die lief dann ja über 300. Das ist damals so ein kleiner Aufschrei gewesen. Ich kriege auch nicht mehr ganz zusammen, wie es war. Auf jeden Fall endete es damit, dass die Hersteller sich damals dann freiwillig selbst beschränkt haben und gesagt haben, unsere Motorräder fahren nur noch 299 Spitze. Das war so Anfang der 2000er. Deswegen ist es auch heute noch bei japanischen Motorrädern oft so, die zeigen nur 299 Spitze Tacho an. So auch die Superbikes fahren natürlich inzwischen schneller, Topspeed. Aber bei 299 der Tacho auf.
Ich habe neulich ein YouTube-Video gesehen, da ging der Tacho aus. Also bei 299 und dann war gar keine Anzeige mehr, war Strich, Strich, Strich.
Das kann auch passieren, ja. Bei Honda, bei der Fireblade ist es so, da 299 wird angezeigt die ganze Zeit, aber man sieht, wie die Drehzahl noch weiter nach oben geht. Mhm. Am Ende muss man sagen, das ist natürlich ein Topspeed, der ist
absurd
und fernab jeder Praxis im öffentlichen Verkehr.
Ja.
Auf der Rennstrecke ist es wieder ganz was anderes, da spielt es natürlich eine Rolle. Mhm. Aber ja, man kauft sich ein Motorrad für die Straße eigentlich nicht, weil es so und so schnell fährt. Das war früher mal so ein Ding, heute ist es das eigentlich nicht mehr. Die europäischen Hersteller sind bei dieser freiwilligen Selbstbeschränkung auch jetzt aktuell, meine ich, nicht dabei. Also die zeigen da noch an, dass man schneller fährt. Ja, das Thema Topspeed ist so, das kam damals Anfang der 2000er mit diesen ganzen Rasern. Da gab es ja auch diese Ghost Rider-Filme. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber so ein Schwede, der da irgendwie über die Autobahn gebraten ist, wie so ein Irrer. Und das war damals irgendwie so ein Ding, so ein Hype. Aber heute bin ich ganz froh, dass es nicht mehr so ist, ehrlich gesagt.
Aber ich danke dir für die gute Überleitung.
Gerne, Marc.
Das hast du wirklich gut gemacht.
Ich weiß.
Ob du den Leitfaden vorher schon mal gelesen hättest.
Wir haben keinen Leitfaden.
Thema Geschwindigkeit.
Ja.
Alle 14 Tage, 26 Ausgaben im Jahr. Wie muss man sich in der Redaktion organisieren, um in dieser hohen, sage ich mal, Dynamik regelmäßig Content zu produzieren? Das ist sicherlich schon auch viel Organisationstalent, das man beweisen muss, ja, und Vorausschau auch, was kommt.
Ja, Vorausschau auf jeden Fall. Organisationstalent brauche ich in dem Sinne da eigentlich gar nicht, weil wir da sehr gute Prozesse haben, die ich jetzt ja auch einfach übernehme. Ne? Also da arbeiten sehr gute Leute in der, das heißt bei uns tatsächlich auch Produktion, deren Auftrag ist es am Ende wirklich, diese Pläne zu machen, zu gucken, jeder muss seine Geschichte pünktlich abgeben. Die Planung liegt so 3 bis 4 Ausgaben in der Zukunft, dass wir wirklich wissen, wann sind die Texttermine. Darüber hinaus ist es natürlich schwer, Themen zu planen. Wir haben grobe Visionen, was wir vorhaben. Mhm. Aber gerade in unserem Alltag müssen wir eben auch schauen, welche neuen Modelle kommen, wann sind sie verfügbar. Mhm. Wir versuchen natürlich, so aktuell wie möglich zu sein. Das ist heutzutage bei Print immer schwieriger. Das wisst ihr selber. Mhm. Aber wir versuchen es dann auch dadurch zu entzerren, dass wir eben langfristig planen und unsere Themen auch ohne Aktualität so für sich stehen können. Gerade bei diesen Testthemen ist es eben so, dass, ihr habt es gerade gesagt, Influencer gegen jetzt seriöses Testen. Also die Art, wie wir testen, ist einzigartig. Dadurch haben unsere Tests auch einen Wert, wenn sie eine Woche später kommen, also einen Mehrwert. Und das ist ganz gut. Man muss aber auch sagen, es arbeiten natürlich viele Leute an diesen Heften. Und die Leute haben alle ihre Termine, die sind alle die nächsten 5 Wochen geplant. Die wissen, wann sie was zu tun haben. Und ja, das ist eigentlich das, was geleistet werden muss, was zum Glück nicht nur auf meinem Tisch landet, sondern ich bin eher der, der dann die Richtung gibt und sagt, okay, das Thema ist interessant, in die Richtung wollen wir arbeiten, in die Richtung vielleicht nicht. Und die konkrete Organisation von Terminen liegt dann zum Glück nicht bei mir.
Jetzt hat Motorrad, wie wir vorhin schon gesprochen haben, eine unheimliche Tradition, also wenn ich richtig vermute, über 100 Jahre.
Ja.
Das bedeutet auch, es ist ein stetiger Prozess der Veränderung. Es ist jetzt zwar gerade zu lesen, eben, dass ihr gerade im letzten Jahr stark an der Motorrad gearbeitet habt. Was habt ihr verändert? Und was war der Anlass? Also verändert sich natürlich die Zielgruppe auch so ein bisschen? Feinschliff betrieben, wie sah das bei euch aus?
Ja, ich würde es schon unter Feinschliff betreiben bezeichnen und auch an moderne Sehgewohnheiten anpassen, ehrlich gesagt. Weil die Zielgruppe für unsere Printobjekte, die ändert sich nicht so sehr. Und wir kennen unsere Zielgruppe für Print sehr, sehr gut. Im Schnitt ist der Motorradleser 59 Jahre alt inzwischen. Man könnte jetzt sagen, es ist eine alte Zielgruppe. Auf der anderen Seite ist die Realität der Motorradkäufer und der Motorradfahrer, jetzt, die liegt dort auch ein Stück weit. Und ich würde jetzt gar nicht sagen, dass wir eine überalternde Zielgruppe haben, aber das ist auch unsere Zielgruppe. Und es ist eben auch die Zielgruppe von einem hochwertigen Printobjekt. Das muss man auch sagen. Leute, die wirklich Lust haben, hochwertig informiert zu werden, die Lust haben, sich Zeit zu nehmen, einen Text zu lesen, sich Daten anzuschauen und wirklich zu wissen, was sie bekommen, und die vielleicht auch ein bisschen müde sind von diesem ewigen Doomscrolling und Aufmerksamkeitsspanne von 3 Sekunden. Ich glaube, bei Instagram ist es so, innerhalb der ersten 2 Sekunden entscheidet sich, ob du das Video anguckst oder nicht. So, das ist, da ist ein Printobjekt natürlich ganz was anderes. Deswegen ist diese Zielgruppe eigentlich eine sehr gute, aber trotzdem wird sie ändert sie auch die Sehgewohnheiten einfach dadurch, dass man ja täglich von allem Möglichen bombardiert wird. Also wir haben jetzt nicht unseren Aufbau vereinfacht, sondern wir haben zum Beispiel so Sachen eingeführt wie Plus-Minus-Wertungen einfach von Motorrädern, die jetzt einen schnelleren Überblick über Stärken und Schwächen vielleicht von Modellen zeigen, ein bisschen ansprechender, frischer aussehen. Trotzdem haben wir natürlich noch unsere ausführlichen Datentabellen mit drin für die Leute, die dann tiefer einsteigen wollen. Mit dieser Vereinfachung, mit dieser Übersichtlichkeit zielen wir natürlich darauf, dass jüngere Leute da auch mehr Lust haben, mehr Lust bekommen, sowas sich zu Gemüte zu führen. Wo wir allerdings natürlich nicht rangehen, ist jetzt die Art, wie wir Texte bauen, wie wir Texte aufbereiten. Unsere Texte soll man gerne lesen, und um Texte gerne zu lesen, muss man halt lesen. So. Und das ist jetzt nicht so, dass wir das so anfangen zu optimieren, wie zum Beispiel eine Website, wo man Texte dahingehend aufbaut, dass sie am Anfang kurz gescannt werden können und dann alle Infos drin sind. Das machen wir überhaupt nicht. Wir versuchen es einfach so modern wie möglich, aber mit der inhaltlichen Tiefe, die wir eben bieten können, bestmöglich aufzubereiten, würde ich sagen.
Gibt es Rückmeldungen der Leserinnen und Leser? Auch so gerade in so einem Prozess, wenn ihr was verändert, wie nah sind die dann an euch dran?
Ja, also Motorrad hat schon viele, viele Abonnenten, muss man sagen. Wir haben immer noch über 30.000 Abonnenten, die alle 2 Wochen ihr Printmagazin zugeschickt bekommen und das eben auch schätzen. Und das sind auch die Leute, die uns dazu Feedback geben, weil die haben das Gefühl dafür, die wissen, was sie da seit Jahren immer bekommen, und die merken natürlich auch, wenn sich was ändert. Und zur Anpassung von dem Layout, wie wir das gemacht haben, kam ehrlich gesagt nur positives Feedback. Also ich glaube, die freuen sich auch über ein bisschen mehr Übersichtlichkeit. Ja. Und es ist auch wichtig, dass man da eben nicht alles über den Haufen wirft und denen was ganz Neues hinschmeißt, sondern dass man halt ein paar Sachen einfach so dosiert verändert, wo man dann denkt, ach, das ist eigentlich eine ganz kluge Lösung. Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen, und das kam auch in dem Feedback eigentlich so rüber, muss man sagen. Also ich glaube, wir haben da eine gute Dosierung gefunden, was das Feedback auch angeht.
Nochmal einmal ganz kurz zurück zu den Tests.
Ja.
Mal Hand aufs Herz. Ihr müsst ja schon objektiv anhand auch von Daten und von Analysen werden da entscheiden. Aber gibt es so Situationen, wo du denkst, oh, die Maschine ist so geil, warum bringt die jetzt nicht die Ergebnisse, die ich mir erhofft hatte? Gibt es sowas, wo man sagt, ah, die, ich würde sie am liebsten besser bewerten, weil ich die so gut finde?
Dieses ich würde sie am liebsten besser bewerten, können wir eigentlich ganz gut ausklammern dadurch, dass wir ja, wir haben unsere Punktewertung und das sind immer Gemeinschaftsentscheidungen. Das heißt, es gibt nicht einen Redakteur, der ein Motorrad bewerten kann und dann seine Vorlieben daraus so ableiten oder darstellen kann. Was wir aber haben, wir haben immer die zweite Ebene in den Tests mit drin für sowas, dass man sagen kann, ich schreibe einen Kommentar dazu, warum ich persönlich dieses Motorrad jetzt gut finde.
Ja.
Und dann muss ich diese Bewertung gar nicht verfälschen, sondern kann das objektiv bewerten, kann aber im zweiten Schritt auch den Leuten sagen, aber ich finde es geil, weil.
Ja, cool.
Und das ist das Schöne daran, weil natürlich hat man mal Motorräder, wo man denkt, boah, das ist voll geil und das ist total mein Ding. Aber wenn man drauf sitzt, merkt man halt auch so, ja, es ist aber objektiv betrachtet halt nicht so geil. Das ist aber auch ja was, wovon Motorradfahren lebt. Man kauft ja nicht ein Motorrad, weil es die meisten Punkte bekommen hat.
Ja.
Dann würden alle das gleiche Motorrad kaufen.
Ja. Ich finde das eigentlich gut, dass man dann so einen persönlichen Hinweis noch gibt. Absolut.
Gab es schon mal ein Motorrad, das du getestet hast und gesagt hast, das muss ich kaufen?
Ja, ständig.
Wie viele hast du denn schon?
Ja. Oh, ach so, das nicht stimmt. Michael Pfeiffer hat ja auch, glaube ich, eine halbe Stunde referiert dafür, was er alles davon, was er in der Garage steht.
Ja, ich glaube, an die Garage von Michael Pfeiffer kann ich nicht ankommen, aber ich glaube, wir haben aktuell 9 Motorräder.
9, krass. Und alle sofort fahrbereit oder viel auch Schrauberei noch in der Werkstatt?
Viel Schrauberei und viel, also ich habe ja gesagt, ich bin eher der sportliche Herangehende und das Zweirad, was ich im Alltag bewege, ist ein Roller, so ein 80er Jahre 250 Kubik Roller von Honda. Honda Elite, mal googeln, geiles Ding.
Ich schreibe es mal auf.
Vielleicht auch für dich was, Carsten.
Da kommen wir nachher noch zu.
Total witziges Teil, aber ansonsten sind es eben Enduro, eine Supermoto, was für die
Kartstrecke. Eine reine Rennmaschine eigentlich, auch nur für die Rennstrecke.
Eine also, Rennmaschine, die genau.
Hat?
Ja? Genau, ja, also zugelassen ist eigentlich nur dieser Roller.
Ach so, okay.
Ja. Der Rest ist alles für.
Aber die würden eine Straßenzulassung bekommen, wenn du sie anmelden würdest? Oder hast du auch eine Maschine, die gar keine Straßenzulassung kriegen würde, weil sie rein für die Rennstrecke ist?
Ja, genau. So
und bist du dann auch kompetitiv unterwegs oder einfach nur mit der Frau auf der Rennstrecke für ein Wochenende? Oder?
Nee, ich bin auch kompetitiv unterwegs. Ich habe das für die Redaktion damals begonnen. 2021 war das, bin ich eine Saison Cuprennen gefahren.
Ah, mega.
Und habe dann mich da so ein bisschen hochgearbeitet, bin dann ein paar.
Das heißt, du hast eine Lizenz erstmal gemacht wahrscheinlich?
Genau, muss erstmal eine Lizenz machen. Ich habe jetzt auch immer noch die internationale Lizenz. Und ja, jetzt inzwischen ist es so, es ist mehr auf Gaststartbasis, aber ab und an fahre ich mal so ein paar Rennen, bin schon ein paar internationale Rennen gefahren. So, das ist eigentlich.
24 Stunden Rennen auch schon?
Nee, das längste war bislang 6 Stunden, aber 24 Stunden Rennen steht ganz oben noch auf der Liste.
Willst du
das
machen?
Das würde ich gerne machen. Naja, das muss irgendwann passieren. Motorrad, ja, und
auch da durch, du fährst ja nicht alleine 24
Stunden. Ja, das ist mir schon klar. Ich bin ja nicht bescheuert.
Weiß ich nicht so genau.
Aber trotzdem musst du ja 24 Stunden, ist ja nicht so, dass du mal eben 2 Stunden nicht hinlegst und dann wieder weitermachst, sondern du musst ja irgendwie. Ja, legst du echt richtig hin?
Ja, die legen sich hin. Also klar, schlafen ist schwierig, aber.
Ich wollte gerade sagen, das ist halt Lärm ohne Ende wahrscheinlich auf so einer Strecke.
Aber
und du musst ja konzentriert sein.
Coole Geschichte.
Ich überlege, wenn ich aufstehe, dann bin ich erstmal nicht in der Lage, auf dem Motorrad Vollgas zu fahren.
Machst du dann Vlogs dann auch für die Leserinnen und Leser, wenn du auf so ein und,
ja, wir machen manchmal auch Berichte davon. Findet man bei uns auf dem YouTube-Kanal auch. Man muss auch sagen, es gibt ja ab und an auch Renngeschichten in diesem Umfeld natürlich. Das heißt, letztes Jahr war ich mal in England, weil Triumph dort so ein Rennmotorrad hatte und dann hieß es ja, ihr könnt damit bei diesem Rennen mitfahren.
Ach so.
Und dann braucht man da natürlich einen Redakteur, der in der Lage ist, das zu tun und die passende Lizenz dafür hat. Das sind schöne Geschichten, wo man dann auch eben Erlebnisberichte einfach bringen kann und sowas. Ja, und das ist ein tolles Feld, das macht Spaß.
Wenn wir jetzt mal so ein bisschen switchen, also weg vom Magazin Motorrad, hin zur Leidenschaft, dem Motorradfahren. Für uns beide, die ja immer nur glauben, dass das cool ist, ja, wie würdest du das Gefühl des Motorradfahrens beschreiben, ja, dass wir richtig Bock kriegen, nach Hause fahren heute und sagen, ey, wir melden uns jetzt beide an und müssen einen Führerschein unbedingt machen.
Das ist eine schwierige Frage, weil jeder findet ja was anderes am Motorradfahren geil. Aber ich würde mal sagen, wenn man jetzt so ganz nüchtern einfach mal kurz sagt, wie fühlt sich Motorradfahren an, dann ist es gar nicht so weit weg vom Fahrradfahren, nur dass du halt einfach permanent so schnell fahren kann, wie du möchtest und dich dafür nicht anstrengen musst. Das war damals für mich, als ich angefangen habe.
Ja, das für unser Alter ist das gut.
Ja, als ich angefangen habe mit dem Motorradfahren, war das für mich die tollste Vorstellung, dass ich jetzt einfach da langfahren kann und Gas geben kann und dann beschleunigt das. Und dann, das war für mich das große Ding damals. Aber natürlich ist dieses Dynamikgefühl was ganz Tolles. Also das ist was mich auch immer noch fasziniert, von einmal natürlich auf der Rennstrecke fahren, aber auch alleine, wenn du merkst, ich habe jetzt eine Kurve gerade mit einer sauberen Linie gefahren, bin irgendwie schräg gefahren, das hat sich flüssig angefühlt. Ja. Dieses Flow-Gefühl, das ist, glaube ich, was ganz Großes, was ganz Wichtiges beim Motorradfahren. Und man darf diesen Freiheitsgedanken auch nicht vergessen. Vor allem ganz stumpf das Freiheitsgefühl, dass du auf einer Straße fährst mit, sagen wir, 70 Sachen und du hast keinen Blechkasten um dich drumherum, sondern hast einen Helm und wenn du das Visier aufmachst, kommt dir der Wind ins Gesicht. Und das ist ein ganz besonderes Gefühl, wenn man das noch nie erlebt hat. Also das hat überhaupt nichts damit zu tun, jetzt wie man mit dem Auto auf einer Straße fährt. Wenn man gleich schnell einfach mit dem Motorrad fährt, fühlt es sich viel freier und viel intensiver an.
So. Siehst du, Marc, jetzt ist es nämlich doch so, wie ich es im Auto vorhin sagte. Und da hast du noch gelacht. Als ich meinte, du, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen,
keine Ahnung, hast du Motorrad?
Ja, das ist ein bisschen wie, nee, das ist so ein bisschen wie, wenn ich mit meinen Kindern im Lastenrad mit 25 Sachen, das ist ja auch extrem schwer,
ja.
Und dann da durch die Straßenpeitsche.
Durch die Peitsche auch vor allen Dingen.
Das ist ja fast wie Motorradfahren.
Ja, genau, das ist fast wie Motorradfahren.
Da habe ich auch den Wind von vorne.
Ich finde, du hast Fabian überhaupt nicht zugehört.
Doch.
Wenn du das mit Motorradfahren vergleichst, hast du ihm nicht zugehört. Ja.
Aber Fabian, wie ist das? Gibt es einen Moment beim Motorradfahren, der jedes Mal wieder wirkt oder kickt? Also sagen wir mal, keine Ahnung, Motorradhelm aufsetzen, ist es dann, jetzt fühlt der Körper, jetzt geht's los? Oder ist es das erste Mal, den Gashand zu ziehen? Gibt's da so eins für dich, wo du sagst, ja, jetzt merke ich, ich bin wieder da?
Ja, also das ist auch schwierig zu sagen. Für mich ist es immer den Gang einlegen, den ersten Gang einlegen. Mhm. Das klockt immer so einmal. Das ist so an, wenn du an der Ampel stehst, Kupplung ziehst, den ersten Gang rein, klonkst so. Das hat so was Besonderes. Ansonsten muss ich sagen, ich habe diesen Moment sonst vielleicht auch nicht, weil ich einfach so viel auf Motorrädern unterwegs war und bin. Das ist so alles so in Fleisch und Blut übergegangen. Da müsste man jetzt jemanden fragen, der vielleicht weniger Motorrad fährt, wie er das erlebt. Wenn man jetzt so einmal im Monat aufs Motorrad steigt, dann hat man ja so andere Empfindungen einfach. Vieles blendet man dann ja aus, wenn man es so regelmäßig einfach macht. Ich muss aber auch sagen, ich gucke Motorräder auch einfach gerne an. Das ist für mich immer ein besonderer Moment. Also wirklich davor zu stehen und sich anzuschauen, okay, was ist die technische Lösung? Also ich gucke mir total gern Motoren von außen an. Ich mag es, Gabelrohre mit den Beschichtungen anzuschauen. Was sind die technischen Lösungen? Das fasziniert mich auch und das ist für mich auch bei jedem Motorrad eigentlich immer so ein Moment.
Kann ich schon nachvollziehen, du auch, Marc. Also es sind ja, ich habe jetzt, ich glaube, vor ein paar Tagen noch, ich glaube, war in Leipzig gerade eine Motorradmesse, kann das sein? Ich glaube, da habe ich einen Bericht drüber gesehen. Wenn ich mich recht erinnere, hat Harley Davidson da irgendwie eine ganz neue Maschine vorgestellt. Weiß ich nicht, das kannst du wahrscheinlich auch wieder deutlich besser beantworten, so was diesen Hype von Harley Davidson ausmacht, weiß ich nicht.
Ja, aber da ist es schon schwierig zu sagen.
Man sieht schon irgendwie, also ein Motorrad anschauen ist schon, gut, nicht jedes vielleicht, aber so eine Maschine gerade so, was mich eher anspricht, sind so diese Naked Bikes, wo man wirklich dann auch die Motoren sieht und wo man mehr Motorrad sieht, das ist schon faszinierend.
Das ist total faszinierend, ja. Ja, was diesen Hype von Harley ausmacht, also ich glaube, das kann man final nicht beantworten. Ja. Das ist auch viel Heritage noch mit dabei. Ich
überhaupt nichts mit anfangen. Null. Nee. Aber so ist das ja nun mal. Ne? Da sind wir ja wunderbar dabei. Wenn wir jetzt für unsere Einsteiger unterwegs sind, jetzt müssen wir genau zuhören, Carsten.
Ja.
Was für ein Motorrad haben wir denn eigentlich? Also wie unterscheidet man? Ne? Ich habe verstanden, du bist sportlich unterwegs, hast also in Anführungszeichen eine eher Rennmaschine, ja, dann gibt es wahrscheinlich noch irgendwie Tourer, also was für Unterschiede gibt es und für wen sind die gemacht? Also klar, jeder wie er es mag, aber würde mich interessieren.
Ja, das ist schwer zu beantworten, weil es gibt natürlich viele Motorräder, man kann immer eigentlich einordnen vom Einsatzzweck her, also von Straße, Offroad oder Rennstrecke, so was der Fokus von dem Motorrad ist, kann man einordnen. Und es geht natürlich immer von klein nach groß, leicht nach schwer und schwach zu stark. Wir teilen Motorräder so grob in, ich glaube, inzwischen sind wir bei 13 Kategorien ein. Also das schließt dann ein, zum Beispiel Enduros, Reise-Enduros. Das sind so Reisemaschinen, mit denen man vielleicht auch mal einen Schotterweg fahren kann. Dann gibt es Crossover-Motorräder, das sind auch so komfortable, mit viel Windschutz ausgestattete Motorräder, auf denen man aufrecht sitzt, die aber ein straßenorientiertes Fahrwerk mit Straßenreifen haben. Es gibt natürlich klassisch Sportmotorräder, Sportler. Sportler sind bei uns immer so tiefer Lenker und Verkleidung drumherum. Naked Bikes habt ihr angesprochen, gibt es natürlich, das ist inzwischen eine riesengroße Klasse, vor allem
das
die...
Das auch diese Coffee Racer, da fallen die da auch da drunter? Das ist nochmal extra wahrscheinlich.
Das ist was anderes. Coffee Racer ist von der Ergonomie meistens ein Sportler ohne Verkleidung und mit so Retro-Style-Optik. Die Naked Bikes sind im Grunde unverkleidete Motorräder mit einem recht geraden Lenker, auf den man einigermaßen sportlich drauf sitzt, mit den man aber auch jeden Tag fahren kann. Es ist so ergonomisch ein guter Kompromiss, aber in Richtung Sport. Und es ist keine Verkleidung drumherum. Also die haben vorne einfach nur einen Scheinwerfer. Inzwischen haben viele davon auch so Plastik hier und da und kleine Flügelchen. Aber im Grunde, man sieht den Motor und sitzt so roh auf dem Motor. Mehr ist da nicht dran. Was haben wir noch? Ja, Reise-Enduros haben wir angesprochen. Sportler, Naked Bikes, Crossover. Klassische Enduros gibt es natürlich, die auf den Offroad-Bereich fokussiert sind. Und Retro-Motorräder war jetzt in der Vergangenheit ein großer Hype. Die sortieren sich dann auch wieder in diese ganzen Kategorien ein. Also es gibt natürlich Retro-Sportler, es gibt Retro-Naked-Bikes, es gibt ja alles Mögliche da. Modern Classics nennen wir sie eigentlich inzwischen dann. Ja, so hat man für jeden was im Grunde dabei. Ja.
Und deine Honda Elite, wo ist die?
Das ist ein Roller.
Das ist ein, da kann man Enduro-Roller?
Nee, leider nicht. Es gibt Offroad-Roller inzwischen tatsächlich.
Ehrlich, auch schon.
Das sind so, wie sagt man, multifunktionale Dinger auch. Also Honda X-ADV zum Beispiel heißt der. Die haben auch einen recht großen Markt, allerdings überhaupt nicht in Deutschland. Das ist mehr so Richtung Italien, Spanien. Die haben einen anderen Zugang zu Rollern dort. Da sind das große Themen bei uns eigentlich gar nicht.
So, jetzt sitzen wir beide ja hier und wir haben ja vorhin schon gesagt, wir wollen vielleicht mal mit Motorrad starten, haben Bock drauf. Was würdest du uns beiden Pfeifen denn so jetzt empfehlen? Also was sollten wir denn da starten?
Vor allen Dingen, weil ich mit 1,92 auch ziemlich albern aussehe auf einigen Motorrädern wahrscheinlich. Also ich brauche ja schon was vielleicht anderes als Marc, der ja ungefähr 30 Zentimeter kleiner ist als ich.
Das ist mal so schäbig, ey.
Ja, das ist eine gute Frage. Grundsätzlich würde ich sagen, immer so leicht wie möglich und auf jeden Fall nicht zu stark. Das ist immer
also
so
zu stark in der Motorisierung dann.
In Richtung Leistung.
Ach, genau. Ja gut, aber das darf man doch nicht, oder? Also vielleicht fangen wir damit mal an. Ich habe ja keinen Führerschein. Also ich habe einen Autoführerschein. Seit vielen, vielen Jahren unfallfrei. Wenn ich jetzt einen Motorradführerschein mache, was darf ich denn dann fahren?
Es kommt drauf an, du darfst natürlich, theoretisch kannst du den A2-Schein machen, dann darfst du bis 48 PS fahren. Aber weil du ja, man sieht es dir nicht an, aber du hast es mir verraten, über 25 Jahre alt bist, darfst du auch theoretisch offen direkt den Schein machen.
Offen heißt offen.
Offen heißt
also ich könnte jetzt einen Führerschein machen und mir eine 1225er Kubikmaschine holen.
Gar kein Problem.
Und mich wahrscheinlich dann in der ersten Kurve
komplett zerlegen. Das war das, womit ich mich als erstes beschäftigt habe. Als ich vor 5, 6, 7 Jahren mich damit... Da war es dann gleich die BMW 1000 RR, die ich so faszinierend fand, weil es einfach ein schönes Motorrad. Ja, ist mich alle vorgewarnt, also ja, aber da habe ich gesagt, weil du kriegst ja, und das ist ja das Schöne, also ich bin ja eigentlich mehr so Benzin im Blut bei Autos, ja, aber du kriegst ja für überschaubares Geld echt viel PS, muss man sagen, ja.
Ja, überschaubares Geld, viel PS ist inzwischen gar kein Problem mehr, das muss man echt sagen. Die BMWs sind jetzt ein schlechtes Beispiel, weil die echt noch einfach zu fahren sind und man die auch...
Aber das ist dann eigentlich ganz gut für den Markt, siehst du?
Und ich bin viel schneller von München nach Berlin gefahren.
Und die in diesen Mappings auch inzwischen so weit sind, dass man echt da das relativ entspannt auch bekommen kann. Grundsätzlich heißt aber viel Leistung natürlich auch immer erstmal viel Stress, weil du musst in dem, was du auf dem Motorrad tust, grundsätzlich präziser sein. Das ist was, das entwickelt man als Motorradfahrer irgendwann. Das ist nichts, was man nicht erlernen kann. Aber natürlich, wenn man jetzt frisch aus der Fahrschule kommt, hat man jetzt vielleicht noch nicht das ganz perfekte Gefühl dafür, wie geschmeidig ich Gas gebe. Ja. Und wenn jetzt dann auf einmal über 100 PS am Hinterrad ziehen, wenn ich so leicht mit der Hand zucke, dann kann ich halt auch mal so nach hinten gezogen werden und dann ist der Reflex, sich am Lenker festzuhalten und was passiert dann? Man reißt dann das Gas voll auf und dann geht es vorwärts und dann passieren Situationen, die doof sind und das ist dann mitunter auch wirklich gefährlich. Deswegen ist weniger Leistung am Anfang auch einfach deswegen Sicherheitsfaktor gar nicht, weil die Motorräder nicht so krass beschleunigen. Sie beschleunigen trotzdem super krass. Wir machen ja immer mal wieder so Analysegeschichten, wie viel Leistung braucht man eigentlich? Ich glaube, um Motorrad 100 km/h zu fahren, braucht man ein bisschen über 10 PS. Also es ist eigentlich nichts. Und wenn man sportlich auf der Landstraße Motorrad fährt, braucht man eigentlich selten mehr als 80 PS. So, das ist moderne Motorräder haben aber 220, die Superbikes. So, das kannst du auch auf der Straße fahren.
Ja, so, ja aber muss man sich mal vorstellen, 220 PS ist ja im Auto schon viel.
Ja, also das sind dann auch wirklich, also das ist die Top-Klasse jetzt aktuell. Da ist man natürlich längst in dem Bereich, dass man das auf der Landstraße überhaupt nicht abrufen kann. Mhm. Von diesen modernen Superbikes, der erste Gang ist meistens so knapp über 140 übersetzt. Das heißt, eigentlich kannst du mit dem Motorrad immer nur im ersten Gang fahren und kannst auf der Autobahn 140 fahren, wenn du es möchtest. So, aber das ist
absurd. Also ich würde das wahrscheinlich genauso machen wie beim Auto. Beim Auto habe ich auch Führerschein gemacht und dann erstmal Fahrsicherheitstrainings.
Genau, ohne Ende. Das ist auf jeden Fall
hilfreich. Und dann die A-Lizenz gemacht, um einfach sich da weiterzuentwickeln, weil du entwickelst dich, finde ich, nicht auf der Straße. Ja, klar, du sammelst Fahrpraxis, ja, auf den Verkehr zu achten. Ich glaube, du musst ja ganz anders Verkehr wahrnehmen, weil häufig ist es so, dass Motorradfahrer übersehen werden. Das bedeutet, du musst, glaube ich, noch viel vorausschauender fahren als mit dem Auto. Also ist zumindest meine Vorstellung davon. Und wenn du so ein Motorrad echt im Grenzbereich erleben willst, das machst du ja nicht auf der Straße, das machst du halt auf der Rennstrecke. Also das wäre meine Herangehensweise für das Thema.
Ja, das ist auch so. Das heißt natürlich nicht, du kannst Fahrdynamik auch auf der Straße erleben. Klar. Du fährst halt nicht am Limit so. Fahrdynamik muss nicht am Limit stattfinden, das macht auch
Spaß. Aber du würdest vielleicht nicht jetzt so eine Kurve mit Knie da trainieren halt.
Genau.
Eben, ne? Das würdest du halt auf der Rennstrecke machen.
Ja, und um kurz darauf zurückzukommen, was man empfehlen würde, also einmal deswegen nicht zu viel Leistung und wenig Gewicht ist immer hilfreich am Anfang. Also es ist gerade beim Rangieren, also das passiert alles dann nicht beim normalen Fahren, wenn sich das Motorrad sowieso stabilisiert, sondern beim Rangieren, beim engen Wenden. Da ist es hilfreich, mit den Füßen gut auf den Boden zu kommen und nicht zu viel Gewicht zu haben, weil wenn so eine Harley kippt, dann kippt die. Ja. Wenn so ein kleines, leichteres Motorrad, da kann man vielleicht nochmal mit dem Fuß so nachdrücken und das vielleicht nochmal fangen und das ist dann einfach besser. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn ein Motorrad bei sowas mal umfällt. Das passiert jedem. Aber wenn man neu dabei ist und dann sehen die Leute, wie man da umgefallen ist, dann verunsichert einen das auch wieder und dann kann das wieder so einen Negativprozess in Gang setzen. Und deswegen.
Neues so ein YouTube-Video gesehen, wie so eine etwas kleinere Person ein sehr großes Motorrad gefahren ist und immer wenn es an der Ampel gefahren ist, hat es einen Ständer runtergemacht. Ja. Und beim Anfahren hat es die Maschine wieder zur Seite gemacht und den Ständer hochklappen lassen. Halt eben
zu, ein guter Skill, da muss man auch mit den Gängen gut
aushalten.
Ja, das ist nicht schlecht. Ja, und deswegen ist das immer der Fall. Mit der Größe her ist es eigentlich gar kein Problem, weil es gibt Motorräder in allen Leistungsklassen, in allen Größen. Also jetzt eine Enduro oder eine Reise-Enduro für eine größere Person, die sind auch ausgewachsen, wenn sie jetzt in der kleineren Klasse sich befinden. Okay. So, da gibt es durchaus Motorräder dafür. Ist natürlich nicht bei jedem so. Viele der Einsteigermotorräder sind auch ganz bewusst niedriger. Das hat den Zweck eben, dass jeder da gut mit den Füßen auf den Boden kommt und deswegen einfach Sicherheit hat.
Ja.
Und ja, es gibt aber da vieles.
Okay. Was muss ich denn für ein Budget mitbringen? Also jetzt mal, ich fange jetzt mit dem Führerschein mal an.
Ja, Führerschein ist gerade ein großes Thema. Es ist ja auch gerade ein sehr politisches Thema. Ja. Die sind sehr, sehr teuer. Ein Motorradführerschein, es ist wahrscheinlich immer noch sinnvoll, ihn mit dem Autoführerschein direkt mitzumachen.
Das ist für mich, der Zug ist abgefahren für mich, leider.
Vielleicht mit dem LKW-Führerschein zusammen.
Aber wenn du unter 2.500 Euro wegkommst, dann bist du wahrscheinlich schon günstig.
Krass. Unter 2.500 Euro.
Ja, Autoführerschein.
Das heißt, da muss ich dann schon gut.
Ja, solltest du nicht durchfallen sollen.
Ja. Ja, wow, das ist aber schon sehr viel Geld.
Es ist sehr viel Geld und es geht teilweise noch mehr. Hier und da geht es vielleicht ein bisschen günstiger, aber generell sind die sehr teuer, die Motorradführerscheine. Führerscheine an sich, Autoführerscheine sind auch super teuer.
Ja, das also, stimmt.
Deutschland ist da wirklich. Ja. Wir setzen uns auch dafür ein, versuchen das zu vertreten, dass es irgendwie bezahlbarer wird. Es gibt da viele Beteiligte, die da unterschiedliche Meinungen zu haben. Natürlich sagen jetzt Fahrschulvertreter, wenn wir jetzt die Praxis irgendwie einkürzen, dann wird es gefährlicher im Verkehr, weil die Leute nicht so gut ausgebildet sind. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, vielleicht kann man hier und da Praxisausbildung auch straffen oder generell die Theorieausbildung vielleicht in ihren Abläufen generell straffen, dass es Online-Schulungen und so weiter gibt.
Genau,
das sind alles Sachen, wo man ansetzen könnte, aber das ist ein großer Themenkomplex.
Ja, da sind wir wahrscheinlich in Deutschland wieder besonders streng. Ich meine, wenn man nach Amerika guckt, wie man da einen Autoführerschein macht, da ist es ja gefühlt feste Zulassungsstelle, fest einmal im Block und dann bist du, hast es.
Ja. Aber oder vielleicht, wir machen nicht diesen A2, sondern wir mit unserem bestehenden Führerschein können ja durch Zusatzschulung.
Was bedeutet das?
Ich glaube, nee, 155, nee, wie viel
Kopie? Ihr könnt den, genau, B196 nennt sich das. Damit könnt ihr dann,
das ist typisch Deutschland, ey.
Damit könnt ihr dann 125 Kubik fahren, genau, 15 100, PS. Ich,
ja, 15 PS?
Genau.
Fühlt sich jetzt erstmal noch nichts an.
Du kannst über 100 fahren, hast du gerade vorhin.
Ja, aber. Ja. Gut, du bist ja der schnell fahren will. Ich will ja gar nicht schneller fahren.
Gar nicht gesagt. Dynamisch habe ich mich gefahren.
125er, das ist eine tolle Klasse eigentlich. Also es ist natürlich die Einsteigerklasse, du darfst sie mit 16 dann fahren, theoretisch auch schon, wenn du den Schein dann machst. 15 PS ist da auch eine coole Marschrichtung, finde ich, weil, also wie gesagt, die laufen dann auch 100 und ein bisschen mehr.
Ja.
Und wenn wir solche Motorräder testen, dann haben alle da auch immer sehr viel Spaß dran, weil man logischerweise mit diesen Motorrädern kann man Vollgas fahren.
Ja.
So. Also kannst halt wirklich, Vollgas fahren macht ja Spaß.
Ja.
Nicht, weil man super schnell ist, sondern weil man Vollgas fährt und irgendwie die Maschine so ans Limit bringt, gerade so, ob es ans Beschleunigungslimit ist oder was auch immer. Und mit den Motorrädern geht das halt noch. Deswegen macht das auch erfahrene Motorradfahrern sehr viel Spaß, damit zu fahren.
Cool.
Die dürftet ihr damit dann fahren, das ist jetzt seit einigen Jahren so. Da gab es jetzt auch gerade wieder einen großen Aufschrei, weil es eine Studie gegeben haben soll, die beweisen soll, dass die Unfallstatistik seitdem sehr hoch gegangen ist in dieser Kategorie, seitdem dieser B196-Führerschein eingeführt wurde, dass man das machen kann. Da braucht man auch am Ende keine Prüfung, sondern das ist nur so eine kurze Praxisausbildung. Das Problem ist, dass diese Statistiken da auch krass einfach politisiert wurden und auch einfach falsch interpretiert wurden für zum Zwecke, den man da gerade erreichen wollte, nämlich sagen wollte, dass man diese Regelung wieder abschaffen soll. Und das ist natürlich so nicht richtig. Wir setzen uns auch da sehr dagegen ein, berichten darüber und versuchen das klarzustellen,
Wie das und läuft. Bei der B196, wo liege ich da preislich dann?
Du brauchst nur ein paar Fahrstunden.
Ja, ich glaube, das ist so Bereich um 400-500 Euro.
Okay, okay. Und da wird das dann auch schon angerechnet, wenn ich diesen A2-Führerschein machen will, danach irgendwann mal?
Boah, da überfragst du mich jetzt
gerade. Ja, guck mal an. So, Marc, meine Fragen wieder.
Aber meine klare Vermutung ist nein, aber...
Ja, wahrscheinlich nicht. Okay, jetzt fangen wir mal, angenommen, wir fangen jetzt mit dem A2 an, 2.500 Euro, bei mir wahrscheinlich dann vielleicht eher so Richtung 3, könnte ich mir vorstellen. So, dann stehe ich da. Und dann brauche ich auch irgendwie ein Motorrad.
Ja.
Wie steht es da mit dem Gebrauchtmarkt? Oder würdest du sagen, komm, gleich ein neues?
Ja, neues Motorrad ist immer was Cooles. Man muss vielleicht davon ausgehen, dass das erste Motorrad nicht immer nur aufrecht stehen wird.
Okay, verstanden.
Also geht nicht darum, dass sich jeder damit auf die Nase legt, aber so mal ein Umfaller beim Rangieren oder sowas. Es ist halt am Anfang nicht unwahrscheinlich, dass das mal passiert. Grundsätzlich sind die Gebrauchtpreise bei Motorrädern sehr modellabhängig. Mhm. Also es gibt ein paar Modelle, die kriegt man wirklich gut und günstig und ein paar Modelle, wo man sagen muss, die sind auch gebraucht extrem teuer. Grundsätzlich gehen die Gebrauchtpreise natürlich hoch, wie in ganz vielen Bereichen aktuell. Ich würde immer dazu raten, auf jeden Fall inzwischen ein Motorrad mit ABS zu nehmen. Das ABS ist ja bei modernen Motorrädern seit jetzt weit über 10 Jahren Vorschrift. Es gibt allerdings natürlich attraktive Angebote von davor.
Klar.
Die sind dann auch entsprechend viel günstiger. Ist aber schon echt ein Sicherheitsfaktor, gerade am Anfang. ABS ist ja Thema Schreckbremsung. Das ist halt beim Motorrad ein großes Problem im Gegensatz zum Auto, weil ein Auto, da blockieren die Räder halt und im schlimmsten Fall rutscht man ein Stück geradeaus. Beim Motorrad rutscht das Vorderrad halt weg und man liegt auf der Nase. Mhm. Und dieses Thema Schreckbremsung ist am Anfang einer Motorradkarriere immer ein vorhandenes. Deswegen ist ein ABS extrem empfehlenswert und als Anfänger würde ich da immer dazu raten.
Okay, cool. Und wann gelte ich dann als Motorradfahrer? Also kann man sowas überhaupt sagen? Also mit dem Hinweis, okay, ich bin technisch nicht so versiert, dass ich es selber schraube. Du bist mit dem Schrauben, hast es ja von klein auf gelernt irgendwie. Du weißt, du kennst dich technisch aus. Wird man dann eher belächelt? Ach, guck mal, da kommt der Reisner, hat gar keine Ahnung von nix, aber meint, er ist der große Motorradfahrer?
Nee, also es gibt sicherlich solche Leute. Also ich finde diese Ausgrenzung, ehrlich gesagt, oder Abgrenzung total Quatsch. Mhm. Also wenn du sagst, dass du Motorradfahrer bist, dann bist du Motorradfahrer. Also wenn wir uns über Motorräder unterhalten, dann ist es ja cool. Also warum bist du dann kein Motorradfahrer? Finde ich, ist totaler Bullshit. Es gibt total viele unterschiedliche Zugänge zum Motorradfahren. Mhm. Der eine fährt damit zur Arbeit, weil es praktisch für ihn ist, weil er damit schnell hinkommt, weil er das Ding vielleicht gut parken kann. Mhm. Der nächste schraubt so viel dran, dass er das Fahren vergisst. So, das kenne ich auch, habe ich auch ein paar Kumpels, die haben ein Motorrad und sind den ganzen Tag beschäftigen, die sich mit diesem Motorrad und optimieren und tun und hier und da und machen. Und dann, wie viel bist du letztes Jahr gefahren? Ach so, fahren. Lief nicht so.
Hat sich nicht ergeben.
Genau. Aber die beschäftigen sich ja trotzdem mit ihrem Motorrad. Das sind genauso Motorradfahrer wie die Vielfahrer, wie die Rennstreckenfahrer, wie die Endurofahrer, wie die Reisenden. Das sind alles unterschiedliche Zugänge zum Motorradfahren und jeder davon ist cool am Ende.
Ah, oh, sehr schön. Da nochmal ganz kurz reingefragt. Ich habe gelesen, vielleicht habe ich mich auch verlesen, wir haben in Deutschland ungefähr knapp über 5 Millionen Motorradzulassung, glaube ich, aktuell. Und die meisten Zulassungen sind so im Bereich Altersklasse 50 bis 59, kann es sein? Mhm. Ist das so ein Midlife-Crisis-Thema? Das ist ja so, das ist ja so mein Gedanke. Ich wollte tatsächlich, letztes Jahr habe ich gedacht, komm, du wolltest es immer machen, meine Mutter hat es mir verboten. Ja, klassisch, ja. Ist wahrscheinlich bei vielen so, bei dir nicht. Ich habe, glaube ich, irgendwo mal gelesen oder gehört. Nee, du hast es ja selber auch vorhin noch gesagt, dass deine Mutter hat dir sogar das Motorrad verkauft oder gegeben. Ja, ja. Meine hat es mir verboten, das habe ich auch immer respektiert. Das respektiere ich auch heute noch. Aber im letzten Jahr war dann dieses Gefühl, ich hätte richtig Bock, das zu machen. Und dann kam so dann relativ schnell der Gedanke, okay, jetzt bist du 50 geworden, jetzt fängst du an Motorradfahren. Ah, guck mal, der Reisner hat eine Midlife-Crisis.
Ja, gibt sicherlich Leute, die das dann sagen würden und denken würden. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Also vielleicht ist es ist so ein Klischee-Ding, vielleicht findet es auch hier und da mal statt. Auf der anderen Seite ist es, genau, wen interessiert es? Ja. Also es ist ja auch irgendwie eine Phase, wo man sich vielleicht überlegt, was würde ich gerne nochmal machen?
Ja,
so, genau. Und warum soll man das dann nicht machen, wenn man sich am Ende überlegt, scheiße, hätte ich mal.
Und das ist immer schlecht.
Und man muss ja auch sagen, Motorradfahren wird auch oft so stigmatisiert in Richtung, es ist alles gefährlich und die Raser und sie sterben. Und
sind laut und auch. Da,
ne? Genau, laut sind sie auch, sind alles die Bösen.
Ja.
Motorradfahren ungefährlich zu nennen, wäre falsch.
Ja.
Aber es hängt auch ganz viel an dir selber. Du hast eben gesagt, vorausschauen fahren ist ganz wichtig. Das ist auf dem Motorrad in meinem Empfinden eben auch möglich. Auf einem Motorrad hat man grundsätzlich eine sehr, sehr gute Übersicht über den Verkehr. Man sitzt höher als ein Autofahrer, man hat eine Rundumsicht. Vorausschauen fahren ist möglich, man muss es halt tun. Und dieses Tun, man ist immer mal irgendwann unaufmerksam und dann passiert was. Das kann passieren, aber es hängt auch viel mit einem selber zusammen. Jetzt wird gesagt werden, ja, oft sind die Motorradfahrer selber aber nicht schuld. Ja, ist richtig. Aber wenn sie vielleicht noch rausschauender gefahren wären, dann wäre es vielleicht zu dieser Situation ja trotzdem nicht gekommen. Mhm. Also ich finde, diese ganze Diskussion ist sehr schwierig. Es wird immer gesagt, das ist alles so super gefährlich. Ja. Am Ende ist es aber auch meiner Meinung nach sehr viel, was du draus machst und wie du fährst und wo du fährst und zu welchen Zeiten du fährst. Und das spielt alles eine ganz große Rolle.
Ich kann mich noch erinnern, Mein Vater war bei der Bundeswehr und da machst du ja alle Führerscheine so durch. Der hat auch Motorradführerschein. Und ich meine, es war so auch Anfang 50 war er. Und dann sagt er zu mir so, komm, ich habe ein Motorrad gekauft, das müssen wir abholen im Ruhrpott. Und dann sind wir da hingefahren. Und das war auch so eine alte BMW. Irgendwie so ein richtig schönes, klassisches, altes Motorrad. Und dann ist er mit nach Hause gejuckelt und dann stand immer bei uns rum. Und das fand ich schon cool irgendwie. Aber die Mama, du machst keinen Motorradführerschein. Ja, war doch bei dir auch so, Marc.
Ist nach wie vor so. Jetzt ist es nicht nur meine Mama, sondern auch meine Freundin. Also, ich habe zwei. Ja. Und irgendwie hat man sich, ich glaube, wenn man es wirklich hätte machen wollen, hätte man es auch gemacht. Ja, vielleicht hat man so. Aber die Anläufe waren tatsächlich schon mal da. Ich habe mich da immer mit Dominik, weißt du, bei uns in der Firma, der hatte auch eine wunderschöne Tourer BMW, steht auch nur unten in der Tiefgarage. Ne? Mhm. Die wird nur regelmäßig zum TÜV und zur Inspektion gefahren, ansonsten steht sie nur rum. Und ich habe mich dann irgendwann auch gefragt, mit zwei Kindern und allem, wann hat man denn eigentlich noch die Zeit, sich da hinzusetzen? Und möchte man dann, dass die Freundin zu Hause sich Sorgen macht? Und so, man nimmt ja auch Rücksicht auf andere dann in dem Moment.
Ja, klar.
Ne? So, und deswegen habe ich mich immer mit Autos abgelenkt.
Ja, das verstehe ich.
Ja. Ich kann es auch nachvollziehen, ja.
Wie wäre das bei dir? Ihr bekommt ein Kind oder habt Kinder, würde sich dann deine Sicht irgendwie verändern? Oder wenn dein Kind Motorradführerschein machen möchte, klar, ist wahrscheinlich vielleicht noch ein bisschen weit weg, aber würde das bei dir irgendwie zum Umdenken führen? Oder sagst du, komm, Motorradfahrer durch und durch, du machst das schon?
Also ich glaube, grundsätzlich ist es schwer zu sagen, was zum Umdenken führen wird und was nicht so. Das kommt immer in der Situation.
Ja.
Ich bin der Überzeugung, dass Motorradfahren was Tolles ist, was Spaß macht und was ich auch meinen Kindern grundsätzlich jetzt nicht verwehren würde. Ich würde also grundsätzlich das den Kindern komplett freistellen. Also ich würde jetzt auch niemanden dazu drängen, hier setze ich jetzt aufs Motorrad, so auf gar keinen Fall. Wahrscheinlich würde es mich emotional auch entspannen, wenn sie nicht Motorrad fahren würden. ich kenne es von einigen Freunden, die Kinder haben, wenn die mit dem Motorrad unterwegs sind, die sind natürlich schon angespannt und das kann ich zu 100% nachvollziehen. Ich würde meinen Kindern versuchen, das Motorradfahren so nahe zu bringen, dass sie sich nicht auf der Straße die Hörner abstoßen müssen. Also ich kenne es von mir, wenn man 18 ist, dann fährt man Motorrad und findet man Motorräder geil Und was will man? Man will natürlich Vollgas fahren. Klar. Man will beschleunigen, man will schräg fahren, man will das alles erleben, weil es cool ist und neu ist. Und dafür ist die Straße natürlich der ungünstigste aller Orte. Mhm. Und deswegen gibt es eigentlich so viele Möglichkeiten. Es gibt 125er-Trainings auf abgesperrten Strecken, es gibt Rennstreckentrainings, es gibt die Möglichkeit, Motocross oder Enduro zu fahren. Das findet alles abseits des Straßenverkehrs statt, mhm, und sind alles, sag mal so fahrdynamische Spielwiesen, auf denen man sich austoben und die Hörner abstoßen kann. Und dann hat man gar nicht mehr das Bedürfnis, auf der Straße nur Vollgas zu fahren. Ja. So, und das ist eigentlich der Punkt, wo ich ansetzen würde und sagen würde, Motorradfahren ja gerne, aber überall da so, wie es angebracht, mhm, und mhm, maximal sicher ist. So.
Man kann damit auch leben. Also wir haben eine Arbeitskollegin bei uns auch, Zwillinge, und die fahren beide Rennmotorrad, mhm, auf Rennstrecken. Mhm. Auch immer das Schönste, glaube ich, für die Jungs ist dann in der Freizeit ins Ausland zu fahren, auf ausländischen Rennstrecken unterwegs zu sein. Da war auch dann im Ausland schon mal ein Schlüsselbeinbruch dabei und so Klassiker. Mhm. Aber sie weiß im Kern immer, dass die Jungs gut, und die schrauben halt gerne. Das ist ja auch, ich glaube, das ist ein Lebensgefühl.
Ja,
also
total.
Finde ich so. Ja. Ne? Wenn man also nicht nur sich auf das Fahren beschränkt, sondern dann gerade, wenn man auf der Rennstrecke ist, dann, wenn man zu Hause ist, eine Revision durchführen, ne, Bremsen prüfen und dann da abends wieder mit seinem Bruder dran schrauben oder mit Freunden. Ja, das ist einfach, klar, ein Lebensgefühl. Und da hat, ja, sie gesagt, warum soll ich das an meinen Kindern nehmen? Also ich sage ihnen immer wieder, sie sollen vorsichtig sein, verantwortungsbewusst unterwegs sein. Mhm. Ich glaube, das machen die. Ja, und dann ist das ja eher schön, dass meine Kinder nicht vor der Playstation verrecken im, ja, Sommer, ja, sondern sich mit Freunden mit Motorrädern treffen halt.
Ne? Genau, es ist, ja, es ist eine schöne Aktivität, und auf der Rennstrecke fahren klingt auch so von außen erstmal so, ja, die fahren auf der Rennstrecke, das ist total gefährlich, aber wenn du dich auf der Rennstrecke vertust und die Kurve nicht kriegst, dann, mhm, sind da 100 Meter Kies.
Dann hast du Auslauf.
Ja. So, und da steht kein Baum, da ist keine Leitplanke, ja, und da kommt, ja, kein Gegenverkehr. Also das ist, um sich so auf der Ebene wirklich an den Limit ranzutasten, ist das eigentlich der way to go. Mhm.
Wenn sich jemand nach unserer Episode für beide
kann. Ja, ich weiß. Ich
hab vielleicht melden wir uns drauf. Beide bei der Fahrschule an. Ja.
Also wenn du es machen würdest, ich brauche ja immer, also ich bin ja so ein Typ leider, der sagt, ich habe voll Bock auf vieles, und dann fange ich an.
Aber alleine ist auch
uncool. Ja, genau, weil ich dann irgendwie, ich will dann immer schnell irgendwie alles fertig haben, und das soll dann irgendwie schnell funktionieren. Ich habe mit Gitarre angefangen. Seit 4 Jahren.
Oh, habe ich jetzt auch kürzlich.
Seit 4 Jahren mache ich damit rum. Ja, und dann am Anfang ist es cool, und dann merkst du irgendwie, ah, jetzt muss ich ein bisschen tun, die Finger weh, und dann kommst du mit dem F-Ton nicht richtig klar, und dann legst du es wieder weg, und dann die Fortschritte. Ja, genau, aber die Fortschritte. Ich will dann halt sofort, ich will jetzt nicht ein halbes Jahr einen Führerschein machen müssen, ja, und mich da irgendwie hinschleppen, sondern ich will am liebsten da hingehen, und in 2 Wochen ist das Ding erledigt.
Kannst du doch machen. Gibt es bestimmt so Kurse, wo du in 2 oder 3 Wochen deinen Führerschein machen kannst.
Gibt es ja, Urlaub und dann
da,
teuer.
Da liege ich da wahrscheinlich nicht bei 2,5, sondern wahrscheinlich bei 5 oder so. Also wir machen hier bei der Motorrad, vielleicht machen wir eine Story.
Rentner machen Führerschein.
Rentner machen Führerschein. Wir begleiten 2 Rentner beim Führerschein machen.
Ja, genau. Das wäre doch schön. Vielleicht, ja, wir machen ja auch, wir machen ja auch Trainings, auch, ja, Fahrsicherheitstrainings mit unserem Motorrad-Action-Team. Wenn ihr da mal vorbeikommen wollt und mal.
Aber das dürfte also man ohne Führerschein machen?
Ja, auf abgesperrter Strecke, so, ich sag mal, Fahrübungen.
Wir sind auf jeden Fall dabei.
Das machen wir.
Also sollte das wirklich mal wahr werden irgendwann, sind wir auf jeden Fall,
ja, da. Das machen wir gern.
Sehr gern.
Dann, lieber Fabian, nochmal 2 Abschlussfragen. Du kommst ins Büro, ja, und auf deinem Schreibtisch liegt ein Blankoscheck mit dem Hinweis: für lieber Fabian, schöne Grüße. Mach was draus. Für unsere Marke, für unser Haus, kannst machen, was du willst, egal was es kostet. Was würdest du mit dem Geld machen für die Motorrad? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ey, das wäre richtig cool, wenn wir das hätten?
Ja, also es ist gar nicht so klassisch irgendwie, ich würde das und das Gerät anschaffen oder sowas, mhm, weil wir haben in dem, was wir tun, sind wir super aufgestellt. Ja. Und in dem Personal, was wir haben, bin ich der festen Überzeugung, dass wir die besten Leute haben, mhm, die wir bekommen können, ja, um an diesem Thema zu arbeiten. Also jeder Einzelne da. Ich würde es investieren in, ich würde es Produktionspower, glaube ich, nennen. Und, ja, zwar vor allem auf den neuen Kanälen, also zum Beispiel so Videoproduktionspower. Weil wenn man jetzt so schaut, was wir haben, wir haben eine über 100 Jahre gewachsene Redaktion mit, ja, extremer Expertise. Wir sind Experten darin, Printprodukte zu machen. Die, mhm, sind super gut. Es hapert ab und an noch ein bisschen daran, diesen Wert, den wir da schöpfen, adäquat in Formate wie geile Videoformate, Infotainment-Formate zu gießen, einfach weil wir diese Produktionspower im Hintergrund, mhm, nicht haben. Also am besten, also eine Fernsehproduktions-Armada dahinter hätte ich am, okay, liebsten, weil dann könnten wir da nämlich richtig was voranbringen.
Das verstehe ich. Da habe ich mich eh gefragt, warum es keinen Gegenspieler zu Grip gibt, ne? Sowas in der Art mit Motorrädern halt, finde ich eigentlich total,
ja,
schade.
Ja. Ja, also wenn Grip morgen anruft und fragt, wollen wir nicht was zusammen machen, dann also
sofort.
Ja, auf jeden Fall. Aber genau sowas in diese Richtung. Das ist ein bisschen ein schwieriges Feld, weil natürlich die Rentabilität davon jetzt gar nicht so sicher ist. Und ja. Man muss erstmal gucken, wie sich sowas entwickelt. Aber am Ende glaube ich, mit unserem Inhalt, mit unserer Expertise und das geil gemacht, ich glaube, das hätte eine ganz große Power.
Glaube ich auch.
Und
weil das hätte ich gerne. Autofahren extrem viel Emotionen mit sich bringt. Ja. Ja, das ist halt, wenn du ein Thema hast, was Emotionen touchiert oder in sich trägt, dann hast du eine viel bessere Ausgangssituation.
Ja, ja.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Ach, noch was anderes, was mir gerade einfällt. E-Mobilität, was ja jetzt gerade das große Thema auch im Bereich Auto und überall.
Ich dachte, es kommt nie.
Ja, ich wollte es gar nicht, aber ist das ein Thema? Da kriegt man irgendwie so, selbst als Laie, nicht viel mit.
Ja, also es ist ein halbes Thema. Man muss sagen, es gibt ein paar E-Motorradhersteller, große E-Motorradhersteller, also im Sinne von, sie stellen große Motorräder her, wie man sie sich auch vorstellt. Zero, Energica ist jetzt ein schlechtes Beispiel, denen geht es nicht so gut.
Okay.
Zero aus den USA. Die machen das seit, ich würde sagen, 6, 7, 8 Jahren mindestens ziemlich forciert auch und haben dort große Motorräder im Angebot, die leistungsdatenmäßig ungefähr an normale Motorräder rankommen. Die haben immer das Problem, dass sie zu schwer sind, was beim Motorrad halt leider eine sehr große Rolle spielt.
Okay.
Und die Reichweiten sind auch ein Thema und die Ladeinfrastruktur und die Art, wie wir Motorräder nutzen, wenn es nicht um Mobilität in sich geht und um Vorankommen oder urbane Mobilität vor allem auch. Diese Art passt nicht zur Ladeinfrastruktur und zu den aktuellen Reichweiten.
Ja.
Es gibt immer noch einige Hersteller, Livewire zum Beispiel, so eine Harley-Tochter, die sind jetzt auch ausgegliedert worden. Wir hatten letztes Jahr davon ein Modell im Test, fährt total gut, ist so das erste E-Motorrad, auf dem ich saß, was auch ein normales Gewicht hatte. Mhm. Hat aber dann eben bei wirklich sportlicher Fahrweise eine Reichweite von unter 50 Kilometern.
Oh,
und danach muss man eine Weile laden. Und das funktioniert halt nicht. Und deswegen ist dieses E-Motorrad noch nicht so ausgereift, wie man es sich wünschen würde. Es gibt Verge, die haben jetzt angekündigt, sie hätten einen Feststoffakku und würden 600 Kilometer Reichweite und ganz kurze Ladezeiten erreichen können. Solche Ankündigungen gibt es immer mal wieder.
Ich wollte gerade sagen, das kommt aber mal an.
Produkt kommt noch nicht.
Also angeblich soll das dieses Frühjahr kommen. Aber
krass.
Also wenn das stimmen würde, was sie da kommunizieren, dann hätten sie theoretisch die komplette Automobilindustrie rechts überholt und keiner hätte es gemerkt. So, das kann im Grunde nicht stimmen. Mhm. Es gibt immer wieder diese Ankündigungen, die werden aber nicht mehr so richtig ernst genommen. Und man muss auch sagen, die Leute haben nach wie vor Lust auf Motorensound.
Ja,
und
das wäre es wahrscheinlich.
Ein Motorrad lebt halt auch viel von der Motorcharakteristik. Also ob es jetzt ein großer Boxer ist, der irgendwie geil ist, ob es ein hämmernder V2 ist, ein hochdrehender Vierzylinder. Das ist, verbindet so ein bisschen auch diese Emotion des Motorradfahrens. Ja. Wo Elektromobilität allerdings immer mehr ankommt, ist der Enduro und Cross schwierig, aber Enduro-Bereich. Also es ist wieder so sportlicher Zweck abseits der Straße und Offroad.
Mhm.
Es gibt einen Hersteller, Stark heißen die. Stark Wag ist eine Enduro und ein Crosser. Es gibt zwei Varianten und die Dinger funktionieren wirklich gut. Die haben gute Leistungen, haben ordentliches Gewicht. Und die haben halt den Vorteil, dass sie keine großen Reichweiten generieren müssen, sondern dass sie in dem Bereich, so wie sie genutzt werden dort, mit der Reichweite jetzt schon wirklich fast da sind, wo sie sein müssen, um wirklich auf Verbrennerniveau zu liegen. Und sie haben natürlich den großen Vorteil, dass sie eben nicht laut sind und nicht stinken, was diese Cross- und Enduro-Motorräder ja immer haben. Und das hat für so Motocross- und Enduro-Clubs natürlich den Vorteil, wenn damit gefahren wird, stört man niemanden. Das ist so wie eine Kartbahn mit Elektro-Karts halt weniger Leute stört, als eine Kartbahn mit Verbrenner-Karts. Und so macht es dieses Hobby halt am Ende da wieder ein bisschen salonfähiger, als es in der Vergangenheit war. Und ich glaube, in diesem Bereich wird es auch am ehesten diesen Shift zur E-Mobilität, Mobilität ist es ja in dem Sinne dann gar nicht, aber zu E-Fahrzeugen geben.
Das kann ich bestätigen, weil ich haben wir ja auf der Herfahrt ja auch, habe ich mal drüber gesprochen, dass wir bei uns im Ort auch jemanden haben. Ich glaube, das ist noch, also sie sehen aus wie Enduros, aber wenn du jetzt wahrscheinlich sprichst du von einer vollwertigen, aber es gibt ja eben diese etwas leichteren, sie fast aus wie ein E-Bike, aber dann ist es irgendwie schon mit Elektro und schon ein bisschen stabiler gebaut.
Ja,
hier so rum. Ja, und da hat er mir gesagt, ja, setz dich mal drauf und fahr mal. Da habe ich gesagt, nee, auf keinen Fall, dann will ich das ja gleich haben. Und er sagt, nee, fahr mal. Und das ist ja wirklich, also es ist wie beim Auto, ne? Du ziehst da an dem Gashahn und die Leistung ist halt echt sofort da. Jetzt kenne ich das beim echten Motorrad natürlich gar nicht. Ja.
Ja.
Das hat mich schon abgeholt. Die liegen dann irgendwie so bei 4.500, 5.000 Euro oder so. Keine Ahnung. Ja. Da kann man sich schon viel Spaß ins Haus holen. Halt eben. Fabian, Vielen lieben Dank.
Nee, warte mal.
Hast du noch eine Frage?
Ja, eine Frage hätte ich noch.
Welche?
Eine? Ja, das ist ja die obligatorische Frage, die man stellen muss.
Ja.
An jemanden, der mit so viel Leidenschaft Motorrad lebt.
Was hast du dir schon alles gebrochen?
Das ist eine gute Frage. Da fällt mir noch eine Frage ein. Was war deine Spitzengeschwindigkeit, die du je gefahren bist? Mhm. Wenn du das überhaupt sagen magst, falls deine Mama das nicht hören soll.
Mhm. Und ja, Mama weiß alles. Das ist
die weiß alles.
Das kann ich nicht mehr verheimlichen. Nicht mehr wie mit der Mofa.
Okay. Nee, also was ist dein Traumbike? Wenn du sagst, ich habe noch ein Bike, das ist da irgendwo und irgendwann werde ich es mir gönnen. Nicht, weil es vielleicht zu teuer ist, sondern das ist dann das, was du irgendwann haben möchtest.
Ja. Also ich glaube grundsätzlich, mein wirkliches Traumbike ist so eine alte Suzuki GSX-R 57 Srat, die besitze ich auch schon. Ich habe von meiner Frau eine zur Hochzeit geschenkt bekommen, so das kann nicht mehr getoppt werden. Ich sehe aber, also wenn ich jetzt so das schönste Motorrad benennen würde, was ich eigentlich mir gerne ins Wohnzimmer stellen würde, vermutlich niemals können werde, ist eine Norton V4 SV heißt die. Das ist so ein britisches Superbike, was eine Weile lang mal produziert wurde für sehr viel Geld, was nie gut funktioniert hat. Also ich würde es nicht fahren wollen, weil dann wäre es vermutlich so, der Zauber wäre dahin. Ist meiner Meinung nach so das schönste Sportmotorrad, was hier gebaut wurde und das hätte ich gerne vor mir stehen. Ja.
Cool, das müssen wir mal, glaube ich, raussuchen und vielleicht dann auch bei uns auf dem Kanal mal zeigen. Ja, weil ich habe da jetzt kein Bild vor Augen, aber klar, ich bin doch kein Motorradprofi.
Mhm.
Aber da fällt mir noch eine Frage ein. Also das ist ja das Schöne, wir plaudern ja, ich könnte jetzt noch Stunden weiter mit dir plaudern. Was ich mich immer gefragt habe, gerade so diese Shopper-Motorräder, wenn die so quasi die Arme so 3 Meter nach oben strecken.
Ja.
Also macht das wirklich Spaß, so zu fahren?
Also das muss man wollen.
Oder ist
das
einfach nur Coolness?
Das ist reiner Coolness-Faktor, ja. Ape-Hänger heißen diese Lenker, ja. Das ist reiner Coolness-Faktor, hat fahrdynamisch keinen Zweck. Ist meiner Meinung nach auch unbequem. Ich
meine, so Bonanza-Räder von früher.
Ja, und ja, nur Coolness. Ja.
Okay. Aber ich glaube, du wirst super drauf
raus. Ich habe ja auch lange Arme.
Ja, sag ich ja.
Ja, das wäre es noch, ich auf so ein Motorrad. Nee. Ja. Gut, entschuldige, Marc, ich wollte dir nicht ins Wort fallen.
Nee, du hast du ja schon. Also ich versuche es nochmal.
Ja.
Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Das war wirklich ein spannender und auch sehr informativer Dialog.
Ja,
der Weg hat sich wieder gelohnt. Ja, also zur Motorpresse, der Weg lohnt sich sowieso immer, finde ich.
Ja.
Und man geht immer schlauer raus, als man reingekommen ist.
Ja, absolut, absolut. Wir haben es ja schon gesagt, man spürt diese Leidenschaft. Wir nehmen, glaube ich, auch relativ viel mit davon. Und ich glaube, die Rückfahrt, Marc, wird gleich...
Guck schon auf Motorräder.
Da wird schon, glaube ich, nochmal diskutiert. Also ich hätte wirklich... Vielleicht gehen wir es mal an.
Ja, wir können mal hier gleich in die Redaktionsgarage gehen. Da steht ein bisschen was, da könnt ihr euch ein bisschen...
Können wir mal schnüffeln, meine
Herren. Oh ja, das würden wir gerne machen. Ja, cool.
Das machen wir. Ja, und vor allen Dingen, Fabian, dir viel, viel Erfolg. Ja,
vielen Dank.
In dem Job,
ja, genau.
Ist ganz wichtig. Vor allen Dingen auch, weil man es ja auch liest, ne, dieses ganze Transformation ins Digitale hinein, Bewegtbild, die Emotionen rüberbringen. Ja. Ich finde, das kann ja Print und Bewegtbild in Synergie sehr schön
absolut
zusammen. Ja, das finde ich total. Ja. Und dafür wünschen wir dir ganz, ganz viel Erfolg.
Genau.
Vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr da seid.
Ja, vielen Dank, Fabian. Und ihr da draußen, denkt nochmal dran.
Print is not dead.